Hör mal zu, der grün-weiße Podcast von Teutonia Rinke mit Philipp Minter.
Wenn Scheiße läuft, hole ich mir mal schnell 2 Minuten.
Ja, und mit Jan Segert.
Ich habe ihn so auf Hüfthöhe erwischt, bin dann so runtergerutscht bis zu den Beinen und bam.
Und damit viel Spaß.
Ja, guten Abend, Jan.
Hi.
Folge 4.
Wahnsinn.
Unfassbar, oder?
Unglaublich.
Was hast du getrieben? Ich habe ja kurz überlegt, ob du vielleicht in U-Haft sitzt und wir aus dem Knast aufnehmen müssen, weil Treffis Nachbar eine Spitzhacke im Kopf hat.
Nein, ich bin noch absoluter Pazifist. Ich würde sowas nicht tun.
Es sei denn, es geht um Spitzhacken.
Ja, also das verführt schon so ein bisschen, ne? Muss man sagen. Nee, vor allem, weil ich habe hier die Tage was beobachtet, hier wieder bei mir vor Maus. Hier spielen sich Szenen ab. Vor unserem Haus, hier haben sie so einen Grünstreifen und da haben sie den Rasen neu gemacht und so. Und dann wuchsen da jetzt so ein paar schöne, große Tulpen. Und jetzt komme ich die Tage raus, ja, Tulpen weg.
Das Tulpengate.
Ja, was ist da passiert so?
Was ist da passiert?
Und am Ende von der Straße, da laufen tatsächlich 2 Mütter mit Kinderwagen rum und die eine hat so einen Strauß Tulpen in der Hand. Ne? Dann sehe ich noch die Kinder, wie ein Kind wieder zurückrennt zu dem letzten Tulpenstummel, diese Tulpe noch umtritt oder dieser Rest von der Tulpe, der da noch über war. Und das konnte ich dann in dem Moment gar nicht fassen. Ne? Also ich war ganz kurz davor, habe gedacht, so rennst du jetzt hinterher und sagst da was und reißt dir den Tulpenstrauß wieder aus der Hand. Aber die Tulpen waren sowieso nicht mehr zu retten. Bin da nicht hingegangen, habe nichts gesagt. Ich habe noch gehofft, dass ich sie gleich, wenn ich zu den Grummer Teichen runtergehe, die auf dem Rückweg quasi dann wieder treffe und dann da noch was zu sagen kann. Also ich meine, unten bei Lidl, der ist 300 Meter weiter, da kannst du dir so einen Strauß Tulpen irgendwie für 1,50 oder so, kannst du dir da kaufen und die ruppen hier die Tulpen raus. Ne? Also könnte man natürlich sagen, hier, ah, der ist pingelig, hier wieder so ein typischer Allmann hier, weißt du, lehnt auf der Fensterbank und guckt, wer da irgendwie auf dem Grünstreifen rumturnt. So, nee, das geht einfach ums Prinzip. Da ist der moralische Kompass völlig falsch eingestellt, habe ich den Eindruck. Also das geht doch gar nicht.
CSI Bochum. Was man auch machen könnte, wäre, wir begründen eine Bürgerwehr bei dir an der Straße und patrouillieren. Ob dieses
ja, nee, das ist, es reicht, eigentlich reiche ich ja, aber um für Sicherheit zu sorgen hier im Block.
Okay, ja, jetzt aber, wo alle Angst vor deiner Spitzhacke haben.
Ja, ich weiß nicht, also das kann ich einfach nicht fassen, wie man, weiß ich nicht. Naja gut, warum, was hast du denn so getrieben in der Woche? Also die meiste Zeit habe ich ja eigentlich hier gesessen und habe Podcast geschnitten. Ja, ist wirklich viel Arbeit. So, das haben wir auch wieder gemerkt jetzt, um in den 2 Wochen wieder eine neue Folge zu liefern irgendwie. Da müssen wir uns schon reinhängen, ne? Das ist schon nicht ganz ohne.
Ja, unsere Hörer schreien ja quasi nach Content, also wir müssen auch liefern. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe ich hab mir die Kids geschnappt und habe eine Runde Holf gespielt. Ja, nicht Golf, sondern Holf. Also Handball-Golf. Und zwar hatte ich das vom DAB gesehen, dass man sich einfach wieder einen Handball schnappen soll, draußen in der Natur und irgendwie sich ein Ziel suchen soll, ob es jetzt irgendwie ein Ausschnitt von einem Klettergerüst ist, durch das Fenster muss man durchwerfen oder, weiß ich nicht, ein Maulwurfshügel oder irgendwie ein größeres Loch, was man trifft. Aber wir haben diese Disc-Golf-Aufsteller bei uns hier im Park und da haben wir drauf gespielt. Also wir haben uns die Bahnen ausgedruckt, die eigentlich von den Frisbee-Spielern bespielt werden und haben uns dann die Handbälle genommen und haben da drauf geworfen. In so einer richtigen Golfmanier. Wurden da ein bisschen für belächelt.
Ich dachte, die Sportart hast du dir gerade ausgedacht. So, das gab es tatsächlich schon vom DAB, oder was?
Ja, der DAB ruft da richtig zu auf. Genau, dass man einfach wieder mal Handball spielen kann unter den Bedingungen, die wir gerade haben. Geht ja nicht viel, aber das geht ja. Im Park.
Zu Holf.
Holf. Ja, wir verlinken das, glaube ich, mal, bevor mir das hier keiner glaubt, ey.
Holf, das ist Handball-Golf.
Auf jeden Fall. Nee, und ansonsten.
Ja, gut, aber starke Idee.
Das hat richtig Bock gemacht. Und da habe ich auch schon überlegt, ob wir das vielleicht auch mal mit der Mannschaft irgendwann machen. Ja, und ansonsten war ich am Clubhausgelände Hat Burek angerufen, ob er Bock hat, mit seiner kurzen vorbeizukommen. Meine Jungs waren dabei und dann haben wir endlich mal so ein bisschen Normalität wieder gehabt. Also wir waren alleine auf dem Clubhausgelände und haben dann echt aufs Tor geworfen und Handball gezockt und ein bisschen rumgedaddelt da. Aber das hat einfach mal wieder so ein Stück weit, ja, ich will sagen, Normalität zurückgebracht. Das hat Bock gemacht. Einfach mal wieder aufs Tor wemsen.
Ohne Harz?
Nee, ich hab versucht zu harzen, weil Aufi mich ja ausgelacht hat, dass ich nicht ohne Harz, dass ich auch ohne Harz spielen würde. Aber das am Clubhausgelände mit dem ganzen Sand echt blöd. War richtig gut. Wir hatten da richtig Spaß. Burek war auch erste Mal wieder so richtig, boah, endlich wieder einen Ball in der Hand und haben uns da ein bisschen Mucke angemacht und ja, die Kids hatten auch richtig Spaß, haben da ja.
Ja, Hauptsache ihr lasst die Tulpen stehen auf dem Rasen und ganz, ne? Das ist mir, wie du gemerkt hast, ist mir das besonders wichtig.
Ich werde darauf achten, dass da keiner die armen Tulpen irgendwie anfasst oder so. Was wir letzte Mal vergessen haben, was wir letzte Mal eigentlich schon machen wollten, wir haben ja echt auf Unterstützung bekommen vom Tobi Schlechtriemen, alias Major Tosch, vom Kai Klüting aus dem Radio.
Der Typ aus dem Radio. Ach ja, der Kai und ich, wir sind ja gut befreundet, muss man wirklich sagen. Wir haben immer Kontakt auch in den Zeiten, als er mit Handball ausgesetzt hat. Und ja, letztens waren wir mal laufen. Ja, jetzt die Tage haben wir uns wieder getroffen. Haben wir natürlich mit Test und mit Abstand auf meiner Terrasse gesessen. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht. Ja, und er hat sich halt bereit erklärt, da hin und wieder für uns mal so ein bisschen was aufzunehmen, ein bisschen mit seiner Erfahrung, mit seiner Professionalität uns da hier und da einen kleinen Gefallen zu tun. Und davon profitieren wir natürlich, profitiert die Qualität.
Ja, das tut er auf jeden Fall. Also ich glaube, Wiedererkennungswert hat er ja, hat direkt Lust gehabt, da mitzumachen. Hat ja schon das eine oder andere jetzt für uns gemacht. Aber auch der Burek hat auch, ja, ich glaube, mit Folge 3 tonqualitätsmäßig auch mal richtig einen abgeliefert. Das ist so das, was wir uns, glaube ich, vorgestellt haben. Also auch da, Chapeau, Burek. So einen kleinen Rückblick, Jan. Folge 3. Wir haben uns ja kaputt gelacht ohne Ende. Das kommt vielleicht in dem Fertigschnitt gar nicht so rüber, aber wir konnten ja zwischendurch gar nicht mehr.
Mit Matthias und seiner Hand, die er da irgendwo überm Klo, irgendwo in irgendeinem geheimen Schacht, in irgendeinem geheimen Luftschacht.
Das Guckloch zum Klo. Als er schon mit dem Guckloch zum Klo angefangen hat, da konnte ich schon nicht mehr.
Ja, aber es war auch ein abenteuerlicher Ritt, sag ich mal, die Aufnahme überhaupt mit Matthias zu machen. Also ich habe ja, wie gesagt, relativ lange daran gesessen zu schneiden. Ich weiß nicht, wie viele Inhalationsgeräusche und Kaffeetassengeklimper und
Schlürfgeräusche.
Schlürfen und so ich da rausgeschnitten habe. Aber man hört es, glaube ich, in dem Podcast selber dann gar nicht mehr, wie viel da eigentlich an Nebengeräuschen eben dann fehlt. So, vielleicht hätte man, also ein paar habe ich extra drin gelassen, weil es damit es authentischer wirkt.
Die E-Mail-Beantwortungsgeräusche.
Unglaublich. Ja, das war wirklich
war
wirklich lustig. Wir haben Spaß gehabt hier.
Exklusives Zeitmanagement. Wir haben ja schon drüber geredet. Als ich nachts um 2 mit ihm getextet habe und er noch nicht klar war, wie er die Technik jetzt hinkriegt, da wusste ich schon. Dann haben wir um 10 Uhr die Performance hingekriegt. On point.
Ja. Ich glaube, das war eine richtig coole Folge. So, uns hat das Spaß gemacht. Ich glaube, den Hörern hat das auch Spaß gemacht. Den Damen aus seiner Mannschaft, die waren da ganz heiß drauf, auch das endlich zu hören. Und ja, ich glaube, da haben sich alle gefreut und irgendwie, ja, wir haben durchaus viele positive Rückmeldungen gekriegt von verschiedenen Seiten, auch von Leuten, die nicht unserem Verein jetzt entstammen, sondern aus anderen Vereinen, durchaus positive Rückmeldungen und auch vor allem von Leuten im Verein, die immer wieder gesagt haben, macht auf jeden Fall weiter, ladet mal den ein, ladet mal den ein, ladet mal die ein und da mit super Ideen schon um die Ecke kam. Ja, wollen wir mal schauen, wie es so in den nächsten Wochen eben weiterläuft, wen wir da noch in unserem Podcast einladen dürfen können.
Aber auch da nochmal die Aufrufe an alle, haut uns die Kommentare voll mit, was wir an Merchandise-Artikeln brauchen, was wir für einen Vereinsslogan erfinden sollen. Seid kreativ, helft mit. Ja. Kreativ war auch eine alte Bekannte, die sich aufgrund deiner Playlist gemeldet hat, Jan, oder?
Ja, und zwar haben wir Nachrichten bekommen, dass ein Lied, was ganz besonders für unseren Verein und ganz besonders irgendwie uns da und die Zuschauer geprägt hat in den letzten Jahren, in den vergangenen Jahren, ist auf jeden Fall Played Live von Safri Duo. Ja, das ist aus der Zeit eben, als Kevin und Carina hier immer in der Halle waren und auch an Auswärtsspielen samstags, sonntags, je nachdem, waren und getrommelt haben, wenn wir gespielt haben. Und da natürlich voll alle mitgegangen sind, es da einfach eine Stimmung gab, die relativ außergewöhnlich war irgendwie, die man sonst kaum in der Halle irgendwo hatte. Und ja, heute haben wir ja immer noch ein, zwei Leute, die sich hier und da, wenn es zeitlich passt, da versammeln und auch ein bisschen trommeln oder posaunieren. Grüße an Torben.
Grüße an Torben, genau.
Genau, und an Caro, die da sich da echt Mühe geben und auch für einfach eine sagenhafte Stimmung sorgen. Deshalb kommt auf unsere Hör mal zu Podcast-Playlist das Lied Played Alive von Safri Duo natürlich. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Und das steht, glaube ich, wie fast kein anderes irgendwie für die Stimmung in der Böllhalle und unseren Verein in den, ja, sag ich mal, vergangenen Jahren.
Ich kann mich da an legendäre Spiele erinnern, wo da nochmal auf der Tribüne richtig was gezündet wurde, wo man irgendwie das Gefühl hatte, das schwappt auch auf die Platte runter. Die Mannschaften konnten da nochmal richtig was nachlegen. Du, ich habe mir überlegt, was hast du so an Aufwärmmusik? Richtig, was hat dich da so gepusht? Und ich muss sagen, bei mir war es irgendwie Levels von Avicii. Ja, ich habe ja sowieso gesagt, ich kram auch mal die etwas oldschool-mäßigeren Lieder raus. Bin drauf gekommen, weil ich letztens in der Timeline hatte, dass es echt schon 3 Jahre her ist, dass einer der größten Künstler, die wir aus dem Genre hatten, da leider irgendwie von uns gegangen ist. Levels hat aber für mich auch noch einen Punkt. Da läufst du so deine Bahn, kreist vielleicht die Arme auf der Platte, machst dich warm und irgendwie, weiß ich nicht, zündet das für mich dann nochmal so die nächste Stufe beim Warmmachen.
Ich dachte, du beim Joggen. Dann kreist du mal ein bisschen die Arme beim Joggen so.
Nee, auf der Platte beim Warmmachen.
Dann denke ich, boah, was ist das denn für einer?
Was?
Dann machst du auch so Abwehrbewegungen so im
Stadtpark. Auf jeden Fall.
Und sowas. Ja, cool.
Ich mache mit anderen Joggern immer Körpertäuschung, die gucken da schon immer doof.
Aber das ist was für ein Genre ist das eigentlich? Ist das ist Trance, oder?
Trance. Ja.
DJ, mach mal Trance. Ja, gleich. Ja, nächste Lied ist Trance, ja. Ja, nee, sehr schön.
Ich merke, ist nee, genau dein Ding.
DJ, mach Trance. Ja, nächste Lied. Ja, also ist, musiktechnisch gibt es heute einiges von uns hier. Ich habe nämlich mal so ein bisschen gestöbert und mal ein bisschen so in der Zeit, in der ich geschnitten habe, habe ich dann Matthias Schmatz und Rauchgeräusche noch übertüncht mit anderer Musik. Nee, gibt viele coole Platten, die neu rausgekommen sind. Nämlich, ja, Broilers.
Ja.
Broilers haben ein neues Album raus.
Die hatten jetzt ein Live-Konzert.
Reingehört.
Hast du ja, das Live-Konzert online, ne? Reingehört? Ja.
Nee, reingehört, da habe ich leider nicht reingehört. Ich habe bis jetzt nur auf dem Weg zur Arbeit habe ich mal ins Album reingehört und so. Finde ich sehr, sehr cool. Ein, zwei Dinger. Ja, wer noch ein neues Album rausgebracht hat, ich war im letzten Jahr? Nee, das muss ja vorletztes Jahr gewesen sein. War ich tatsächlich auch auf einem Konzert. Waren wir in Dortmund in der Westfalenhalle, meine ich, ist es gewesen, Scooter.
Wicked!
Yeah! Wicked! Ja, yeah. Scooter hat ein neues Album draußen, heißt God Save the Rave, sehr cool, ja, I'm the Captain, my name is Dave, ja.
God Save the Rave.
Das ist wirklich, ja. Also, das zieht sich ja die ganze Zeit durch, so der Stil bleibt immer der gleiche, der absolut trashig so, aber auch irgendwie einfach ein geiler Sound, so zu dem man durchaus echt gut abgehen kann. Und wie gesagt, das Konzert, das war auch Wahnsinn. Also, HP. Nee, deshalb, ich packe von Scooter, packe ich von dem neuen Album einfach den Titel God Save the Rave packe ich mit drauf.
Sehr gut. Also wenn HP mal in Rente geht, übernimmst du, kann ich dann dein Keyboarder sein?
Kannst du das spielen?
Also ich ja. Also wenn du das Keyboard spielen nennst, das schaffe ich.
Okay, ja, ich gebe meine Stimme. Ich sag immer, yeah.
The Painted Cow.
Ja, ich meine, ey, das ist unfassbar, ne? Wie lange sich das schon durchzieht, so die den Stil beibehalten. Ich erinnere mich noch an meine Klassenfahrt damals. Ich glaube in der 6. Klasse oder so nach Jüst. Da war, glaube ich, damals, ich weiß, also das muss mit dem Teufel zugehen, wenn ich mich da irre, aber das war, da war How Much Is the Fish?
Ja.
Das ist auch absoluter Wahnsinn, mit was für Scheiß man so jahrelang so eine Mucke machen kann. So. Aber geil. Also,
Three men in the boat with four cigarettes and no matches.
Endless Summer. Nee, ich finde Scooter geil.
Ich auch. Ich wäre also gerne mitgekommen.
Pack ich drauf. Es soll wieder neue Konzerte geben auch, habe ich gehört. Ein Datum steht schon, ob das eingehalten werden kann. Das ist fraglich natürlich, aber wenn's wieder soweit ist, ich würde das jederzeit nochmal machen.
Ja, dann sag Bescheid.
War ein geiler Abend.
Ich habe zur Vorbereitung der Folge mit Burek telefoniert und der haut auch einen Track auf die Playlist. Und zwar ist es Our Church von Headhunters.
Das kenne ich sogar.
Ja, habe ich eine geile Geschichte zu, beziehungsweise Burek und ich. Irgendwie relativ morgens in Recklinghausen spielen müssen. Sind natürlich genau 7 Leute. Wir fahren dahin. Ich will sagen, wir waren in Top-Verfassung aufgrund des letzten Abends. Wahrscheinlich mussten wir wieder nach einem Clubhausabend morgens spielen oder so. Und wir sind natürlich mit genau 7 hingefahren. Ich glaube, Recklinghausen zu der Zeit irgendwie relativ oben dran am Aufstieg und wir irgendwie im Mittelfeld oder so. Ich kann mich noch erinnern, der Pietzner hat das Spiel seines Lebens gemacht, weil er wahrscheinlich genau den perfekten Restatü hatte. Und in einer, weiß ich nicht, 59. Minute und 50 Sekunden spielt er mir den Ball. Wir haben mehrere Wechsel gespielt. Wir haben, glaube ich, 30 Sekunden die Zeit runtergespielt von der Uhr. Und ich kriege dann 10 Sekunden vor Schluss den Ball auf links außen und nehme mir den Wurf gar nicht mehr, weil wir mit einem geführt haben. Und dann war das Spiel zu Ende. Und dann haben wir dieses Lied so hart in der Dusche abgefeiert.
Geil. Wie lange ist das denn her? Hast du dich wieder selber eingewechselt oder
Jan, bei 7 Leuten ist das Einwechsel.
Ah ja, das ist
zwangsläufig.
Da wird die Wahl ja eng.
Ja,
obwohl, da muss ich eine Geschichte erzählen, als nämlich Dennis Wallers bei uns Trainer war und ich da am Anfang bei ihm irgendwie noch nicht so, ich hatte ihn noch nicht so richtig überzeugt irgendwie in der Phase. Das war relativ frisch irgendwie mit uns, mit der Mannschaft und so. Und auf der Platte irgendwie, wir hatten 2 Minuten gekriegt oder so und
ich war da
die
nicht.
Zeit war ab, die Zeit war ja, die Zeit, ich auch nicht. Ich saß auf der Bank, ja, ich habe kaum gespielt, habe da nicht so richtig Spielzeit gekriegt und so, war auch so ein bisschen geknickt auch, ne? Schon ein bisschen traurig. Und dann, dann durften wir wieder voll machen und ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Johann war, der neben mir auf der Bank saß und irgendwie. Der Johann, das Spiel war aufregend, so gerade irgendwie den Überblick gar nicht so richtig und dann war irgendwie klar, wir stehen gerade in Unterzahl auf dem Spielfeld und dann ja, Dennis, wir sind in Unterzahl und dann guckt der Dennis, guckt sich so um und er sagt, ich hab keinen. Ich hab keinen. So, und dann guckt, ja, dann komm, geh rein. Naja. Das war auf jeden Fall war eine der witzigsten Aktionen mit Dennis auch, wo der Johann und ich, wir lachen uns da heute noch echt.
Hat er dich für den Balljungen gehalten, so wie Maradona Thomas Müller in der Pressekonferenz oder was?
Der Waterboy.
Richtig. Genau.
Naja, gut.
Konntest du ihn denn mit dieser Aktion dann so unfassbar überzeugen, dass du immer noch da bist?
Ja, mit der und allen anderen folgenden.
Oh. Ja. Julian, wir haben wir haben in der letzten Folge ja schon unseren neuen Sponsor vorgestellt. Unsere Mai-Aktion ist im vollen Gange. Vielleicht erzählst du mal was dazu was wir da jetzt in dieser Folge, warum wir jetzt in dieser Folge nochmal auf Höhner zurückkommen.
Ja, weil ich einfach mit dem Markus einfach nochmal privat Gespräch geführt habe. Wir haben ja gesagt, wir packen ihn mit in den Podcast rein. Und ja, einfach, dass er selbst nochmal kurz ein paar Worte erzählt. Ich glaube, es ist, der Sinn ist klar geworden, so was Höhner macht und in welchen Fällen man da anrufen soll und kann. Aber wir wollten einfach nochmal so ein bisschen die ersten paar Tage dieser Aktion einfach reflektieren, gucken so, was ist passiert, wie viel ist dazugekommen und einfach, dass er selbst in dem Podcast einfach nochmal zu Wort kommt, damit ihr ihn als Hörer einfach auch nochmal kennenlernt. Ihr habt ihn ja schon in einem Video gesehen und habt ihn quasi optisch auch schon kennengelernt und jetzt einfach nochmal auch mit Stimme hier bei uns im Podcast.
Ja, genau aus dem Grund schalten wir jetzt mal den Markus mit dazu.
Ja, hi Markus, schön, dass du Zeit gefunden hast hier für unseren Podcast, um dich einfach mal hier selbst kurz vorzustellen und dir, damit unsere Mitglieder und unsere Hörer auch nochmal deine Stimme hören.
Ja, hi, schön, dass du da bist.
Ja, vielleicht grundsätzlich erstmal, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr vom Kfz-Gutachter Höhner hier so eine Sportförderung überhaupt ja ins Leben gerufen habt, überhaupt ins Sportsponsoring eingestiegen seid?
Ja, 2016 hatte sich das ergeben, wo wir einfach gesagt haben, wir nehmen einen Teil unseres Marketingbudgets für die Sportförderung, weil wir haben gemerkt, unsere Dienstleistung ist halt schwer zu vermarkten, ne? Also es funktioniert halt am besten durch Mund-zu-Mund-Propaganda, damit man erzählt, wie läuft das überhaupt ab, welche Rechte hat man und so weiter. Und haben dann überlegt, mit den Vereinen zu kooperieren und im Prinzip die Vereine dazu zu nutzen, eine Mund-zu-Mund-Propaganda hinzubekommen. Ja, so fing das damals mit dem VfB Günnichfeld an als ersten Verein und das lief halt so gut, wo wir dann gesagt haben, wir nehmen noch andere Vereine dazu. Und mittlerweile fördern wir 30 Vereine schon hier in Bochum. Ihr seid jetzt der 31. Verein und es macht einfach voll Spaß. Also ich finde es gut.
Ja, ihr hattet jetzt euch nur 30 vorgenommen und wir sind dann aus Versehen noch dazugerutscht.
Ja, ihr seid halt ein sympathischer Verein.
Ja, du warst auch selbst lange Vereinssportler.
Ja, ich habe lange bei Wattenscheid 09 gespielt, im Fußball. Da haben wir natürlich schon gemerkt, ich meine, damals war noch ein ganz anderer Zusammenhalt bei den Vereinen. Da gab es noch richtig dieses Vereinsleben. Und haben aber gemerkt, dass das halt von Jahr zu Jahr eigentlich immer schlimmer wird. Und wir merken halt, dass die Vereine unheimlich zu knapsen haben und freuen uns, wenn wir da unterstützen können, wenn wir coole Aktionen zusammenfahren können. Und ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei.
Ja, das ist ja auch so mehr oder weniger unser Ziel, so den Verein einfach ein bisschen wieder näher zusammenrücken zu lassen, so ein Vereinsleben aufzubauen, ja. Dass einfach jeder da von jedem profitiert irgendwie und wir zusammen einfach mehr schaffen da als jeder alleine. Ja, da freuen wir uns natürlich, wenn wir einerseits natürlich von euren Leistungen und euren Service dann und eurer Aufklärung dann profitieren können und dass ihr uns dann auch dementsprechend dann noch unterstützt. Apropos Unterstützung, im Moment läuft ja unsere Ein Like, Ein Euro Aktion, die wir am Anfang jetzt ins Leben gerufen haben. Was meinst du? Die ist ja, wir stehen heute bei ungefähr, wie viel Likes, was hast du gesehen?
103 sind, wa? Also 103 Euro schon mal für den Verein. Das ist da geht aber noch mehr, definitiv.
Ja, der Rekord lag bei?
War das 651 oder 561?
Ich glaube,
auf jeden Fall noch ein bisschen von euch entfernt.
521, glaube ich.
Genau,
also es
genau.
Ist noch ein bisschen Luft nach oben. Wir hatten ja gehofft, dass wir diesen Rekord noch knacken. Und ja, ein bisschen Zeit ist ja auch noch. Wir werden da noch ein bisschen was bewegen und auf jeden Fall noch ein paar Likes dazu.
Ja, ich meine, wir haben ja heute erst den 6. Mai. Also wir haben noch ganz, ganz viel Mai. Und wie du ja schon in dem Video gesagt hast, mit den Freundesfreunden und Freundesfreunden. Und wenn die Gas geben.
Es ist noch ein bisschen Mai über für den Rest, der noch nicht geliked hat.
Definitiv. Wir haben auch noch ein bisschen was in der Sponsorenkasse.
Ja, und tatsächlich ist das schon voll eingeschlagen, denn irgendwie den ersten Fall, den hatten wir dann gleich irgendwie vorgestern oder so. Da ist schon der erste Riemker zu euch gekommen und hat sogar gesagt, jo, ich habe den Podcast gehört und gar nicht die Post gesehen, sondern unseren Podcast gehört und bin dadurch dann auf euch aufmerksam geworden.
Soll ich dazu was sagen? Ja, nein, absolut, absolut klasse, dass das so schnell schon Früchte trägt und dann noch über den Podcast. Ne? Also ich weiß, der Kollege war hier und sagte, wir fragen immer, worüber seid ihr aufmerksam geworden, weil wir wollen natürlich auch keinen Fan der Vereine nicht notieren Und er sagte, ja, ich habe einen Podcast gehört und deswegen bin ich hier. Ne? Also hochlebe der Podcast. Ja.
Okay, wir planen einfach noch ein paar weitere Aktionen so. Ihr werdet davon immer da immer mal wieder von uns hören und lesen in den Posts oder halt auch hier im Podcast werden wir mit Sicherheit da ein bisschen was ankündigen, wenn es wieder was Neues gibt von uns. Liked noch, was das Zeug hält und ansonsten vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast für uns, um unsere Fragen zu beantworten.
Ja, gerne, gerne. Ich freue mich, wenn wir mal den Grill anschmeißen können.
Machen wir, super. Gut, danke.
Ja, danke dir, Jan, dass ihr da das nochmal kurz allen Riemkern nahegebracht hat. Wir wollen ja den Rekord brechen. Also 521 war der Rekord. Mal gucken, wo wir landen. Wir sind ja jetzt auch fast schon wieder bei unserem nächsten Gast, oder?
Wir haben verschiedene Rückmeldungen bekommen zu unserer ersten Folge, zu unserer zweiten Folge und vor allem kam da so bei raus, dass dieses Format vor allem auch Jüngere, also unsere Vereinsjugend quasi interessiert. Da hat sich dann direkt Aretha bei uns gemeldet.
Die haben wir verhaftet.
Die haben wir direkt verhaftet. Da haben wir gesagt, hör mal, die hat gesagt, ja, hör mal, lad mal jemanden aus der Jugend ein. Ja, dann sag ich, ja, ich hab keinen. Ich hab keinen. Und dann habe ich doch gesehen, ja, komm du, dann komm du.
Ja, komm.
In alter Dennis Wallace-Manier habe ich dann gesagt, ja, dann komm du. Ja, sie ist eine schillernde, immer gut gelaunte Jugendspielerin und mittlerweile auch Trainerin in unserer Jugend, die jetzt auch in den Senioren aktiv ist. Unter anderem für die kosovarische Nationalmannschaft auflaufen bzw. zu Lehrgängen durfte. Und ja, sie will uns heute ein paar Einblicke in ihre Jugendzeit geben und unseren Blickwinkel einfach um eine etwas jugendlichere erweitern. Weil wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen, ich fühle mich zwar auch schon auch noch so ein bisschen so, aber wenn ich jetzt mal so auf mein Geburtsdatum schaue und vielleicht mal auf ihr Geburtsdatum schaue, dann wird mir schon klar, ei.
Ja, wir sind jetzt die alten Säcke.
Ja, gut. Es hat uns trotzdem, aus diesen Gründen hat es uns dazu bewegt, sie einzuladen und wir sagen ein herzliches Willkommen.
Hallo.
Zu dir hier hör mal zu, dem grün-weißen Podcast.
Ja, danke für die Einladung.
Immer gerne.
Hat ja keine Wahl.
Willkommen, Aretha. Genau. Du hattest keine Dankeschön. Wahl, du wurdest direkt verhaftet.
Ja.
So, aber erzähl doch mal, genau. Erzähl doch mal ein bisschen.
Wir fangen
diese Sache noch mal.
Ja, wie hat die Handballkarriere bei dir begonnen? Wie bist du irgendwie in den Verein gekommen und wie ist das überhaupt passiert?
Ja, also wenn man das jetzt gerade hört, wo ich gespielt habe. Ja, also ich habe eigentlich mit dem Handball angefangen, weil ich etwas pummeliger war. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber ja, mein Bruder hat spielt Fußball und dann war bei uns immer klar, ich möchte kein Fußball spielen, weil das gibt es schon einmal in der Familie und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und Luftlinie, weiß ich nicht, wie viel Meter von der Halle dann haben wir gesagt, ich möchte nach Riemke und bin zum ersten Training gegangen, zum zweiten und das hat mich überzeugt. Ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte Handball spielen in Riemke.
Wann war das?
2009, ja.
Das war ein Jahr, nachdem ich angefangen hatte, glaube ich. Wir haben fast zusammen angefangen, Handball zu spielen.
Und fast aus demselben Grund.
Dass ich aber leider nur 2002er Jahrgang bin.
Ja. Das heißt, was für eine Jugend waren das?
Ich habe in der E-Jugend Jungjahrgang angefangen, ja. Das war bei der Güni. Das war meine Trainerin zum ersten, zum zweiten Training, wie gesagt. Und dann hat sich das so ergeben.
Sie hat dich überzeugt.
So das Training, die Mitspielerin und so. Und das war schon ganz cool in der Böllhalle.
Also mich überzeugt die Güni mit ihrer Trinkfestigkeit am Clubhaus. Also und mit ihrer Standfestigkeit da abends. Da haben wir auch schon irgendwie zu dritt dann als Letzte irgendwie am Clubhaus gesessen.
Ja, da hatte ich ja jetzt nicht viel zu tun mit.
Also sie ist übrigens Mama geworden, habe ich letztens gesehen. Ist jetzt schon ein paar Wochen oder ein, zwei Monate her. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber dazu, Güni, nochmal herzlichen Glückwunsch. Alles Gute.
Ja. Glückwünsche gehen raus vom Podcast-Team. Ja. Ja, cool. Da müssen wir noch mal ein bisschen länger den Podcast ziehen, damit wir auch den neuen Weltstar von Güni dann hier irgendwann interviewen können.
Meinst du, so lange halten wir es durch?
Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt sag mal, Du sagtest, du musstest dich umgucken, um einen Verein zu kriegen. Das hörte sich ja gerade an, als wenn du nur aus dem Fenster gucken musstest. Da gab es doch keine andere Wahl als Riemke. Und
nee, also für mich kam, ich bin nach Riemke, ich bin in die Böllhalle gekommen und für mich gab es eigentlich, ich kannte keine anderen Vereine. Aber ja, also ich bin da reingekommen und dann war für mich schon direkt klar, Riemke, und der Rest war mir dann auch egal. Also ich wollte gar nicht irgendwo anders hin, also habe ich mich auch nicht umgeschaut.
Nicht so wie bei dir, Philipp, so, der erstmal ins Fettnäpfchen fallen musste und beim VfL Bochum gelandet ist.
Oh Gott, ja, stimmt. Hast ja recht. Ich sehe den Fehler ja auch rein. Aber du hast das Handballspielen ja auch so ein bisschen aus dem Elternhaus. Oder bin ich da falsch informiert?
Nein, das stimmt. Ich komme aus einer Handballerfamilie. Mein Opa hat Handball gespielt, der war Handballtrainer. Meine Mama hat Handball gespielt. Mein Papa, der wusste nicht so recht, der hat erstmal Fußball gespielt, dann Tischtennis und dann ist er zum Handball gekommen. Von ihm habe ich auch glücklicherweise meine linke Hand vererbt bekommen. Ja, genau, die beiden haben auch Handball gespielt. Haben sich dort kennengelernt und lieben gelernt, glücklicherweise. Das ist schon gut, so wie es ist.
Ja, aber du hast in der E-Jugend direkt im Jugendjahrgang angefangen, also eigentlich die ganze Jugend dann, oder fast die ganze Jugendausbildung da mitgenommen? Wenn wir jetzt die F-Jugend als Spielefest mal ein bisschen rausnehmen.
Genau, ich war die ganze Jugend in Riemke bis auf die Saison 18-19. Da bin ich für eine Saison nach Recklinghausen, aber sonst war ich Riemke immer treu. Also man kann ja, ja.
Ja, jetzt musst du uns aber auch erzählen, warum. Warum, was hat dich zu PSV gezogen? Was waren da so deine, wie ist das passiert? Was war dann dein Ansporn, deine Motivation, da zu sagen, okay, ich versuch's jetzt mal woanders?
Wir haben tatsächlich in Riemke mit dem Jahrgang 2002, der war recht stark, muss ich sagen. Und dann haben wir uns ja immer abgewechselt, 2001er Jahrgang, 2002 und 2003, 2002, die immer je nachdem zusammengespielt haben. Und wir haben eigentlich immer Oberliga gespielt. Also es war für uns immer hoch und da gab es ja auch in der B, C und D-Jugend nichts Höheres. Ja, und dann Richtung A-Jugend wurde ich dann quasi mit hochgezogen und dann wurde mir das angeboten, Jugend-Bundesliga zu spielen. Und das fand ich recht attraktiv und ich wollte diese Erfahrung auch einfach mal mitnehmen. Ja, einfach schauen, wie das ist und mich selber auch irgendwie mir die Messlatte einmal zu setzen und zu sagen, okay, schaffe ich das? Und dann habe ich mich auch getraut. Ja, und dann bin ich für eine Saison tatsächlich hingegangen, bin dann zurückgekommen, weil die Mannschaft sich aufgelöst hat, weil recht viele in die Damen gegangen sind. Ja, dann habe ich gesagt, lieber spiele ich dann in Riemke nochmal Oberliga mit den Mädels zusammen, als dass ich dann in Recklinghausen bleibe und keine Jugend mehr spiele. Und rückblickend muss ich sagen, war es die beste Entscheidung. Und wir haben auch recht viele Erfahrungen gesammelt. Jetzt mit, ja, durch Corona konnte man jetzt keine großartigen Erfahrungen sammeln, aber so das, was man konnte und was die letzten Spiele noch hergegeben haben, war alles sehr erfolgreich, muss man auch dazu sagen. Aber wir hätten gern noch die Endspiele gespielt, um die Westfalenmeisterschaft, ja.
Okay. Trainer in der Mannschaft war bei PSV?
Ah, Dominik Schlechter.
Okay, genau. Ja, der hat uns nämlich auch geschrieben, hat uns einen Comment dagelassen, eine kurze Rückmeldung gegeben. Der hat sich auch mal kurz in den Podcast hier reingehört. An der Stelle schöne Grüße. Wir kennen uns auch noch aus der Zeit, als ich auch noch Jugend trainiert habe, beziehungsweise gleichzeitig noch in der zweiten Herren gespielt habe. Da waren auch knaller Begegnungen zwischen Riemke 2 und dem SV Westerholt dabei. Wo uns dann auf der Platte gegenüber standen. Aber heute, also sehr, sehr erfolgreicher Trainer, schon damals sich angebahnt. Und heute ist er Trainer zusammen mit
dem Schmiddi.
Mit dem Schmiddi, ne?
Genau.
Wuppertal.
Genau. TVB Wuppertal.
Ja, cool, super. Also, Grüße gehen raus, viel Erfolg weiter auf diesem sehr hohen Niveau als Trainer. Erzähl doch nochmal ein bisschen was, vielleicht jetzt waren wir so auf Vereinsebene, du hast aber nicht nur jetzt Erfahrung sammeln können auf Vereinsebene in der höchsten Spielklasse in der Jugend, sondern hast auch, was die Nationalmannschaften angeht, Erfahrung sammeln dürfen.
Ja, Nationalmannschaft ist ja recht spät gekommen. Soll ich anfangen mit dem, was ganz am Anfang kam?
Fang ganz vorne an. Uns interessiert das, mich interessiert das und ich glaube, die Hörer interessiert das auch.
Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Der Dominik Schlechter, gerade von ihm gesprochen, saß oben auf der Tribüne. Ich hatte mein Spiel. Ich glaube, ich habe die erste Halbzeit im Tor gestanden und dann die zweite Halbzeit auf dem Feld. Und er saß da oben. Nach dem Spiel kam die Hanna Wessel, war da meine Trainerin. Und hat sich dann hochgesetzt, wie das nun mal ist mit den Kreisauswahltrainern, haben die sich unterhalten über die Spielerin und dann hat er gesagt, ja, was ist denn mit der Linkshänderin? So eine Linkshänderin kann man ja immer gebrauchen und ich war wirklich so schlecht. Und dann hat er mich mitgenommen, einfach nur, weil ich Linkshänderin war und habe ich dann von 2012 bis 2016 in der Kreisauswahl mitgespielt, mich da recht gut entwickelt, habe dann den Westfalenpokal 2015 mit dem 2001er Jahrgang, also die, die ein Jahr älter sind als ich, gewonnen. Und 2016 dann mit meinem eigenen Jahrgang. So habe ich mich dann entwickelt. Also eigentlich nur, weil ich Linkshänderin bin, habe ich da so diesen Bonus bekommen, wenn man das so sagen kann.
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Linkshänder bekommt. Dass man nur, weil man Linkshänder ist, dann noch höher spielt oder so. Das glaube ich aber nicht.
Nein. Vor allem die erste Halbzeit im Tor gestanden, also mein Talent. Nein.
Mach mal ja auch gerne Linkshänder ins Tor stellen. Als Trainer Fuchs. Nee, aber cool. Ja gut, nee, du bist ein bisschen Multitalent, so, ne? Was soll man machen, ne?
Ja. Mittlerweile vielleicht, davor war ich es nicht, leider. Ja, dann bin ich 2015, 2016 bis 2017 in den Stützpunkt gekommen und in den Westfalen-Lehrgang, auch 2002 und 2001er Jahrgang tatsächlich. Hab da so ein bisschen mitgespielt, bin dann 2017 mit zur DHB-Sichtung nach Heidelberg gefahren, hab da meine Erfahrungen sammeln dürfen. Ja, Deutschland wurde geteilt quasi und da waren so viele Mädels dabei, da habe ich schon von Anfang an, ich stand in der Halle und habe die gesehen, das waren wirklich Pakete, das kann man sich nicht vorstellen. Hab mir die dann angeguckt, hab dann schon gewusst, okay, das wird hart für mich, das waren, ich glaube, 3 Tage. Und jeder Tag war schlimmer als der andere und das waren erstmal diese Leistungstests, ja, dieses ganze Athletikgedöns und dann am Ende gespielt und das Spiel war wirklich, also wir haben gewonnen, wir haben ja gegen die anderen Bundesländer gespielt und das haben wir gewonnen, aber im Endeffekt war man danach so K.O. und ich wusste auch, das geht für mich hier nicht weiter und die Erfahrung habe ich einfach mitgenommen und ich wusste dann auch, ein Jahr später ging es dann für mich ja in den Kosovo, wusste ich dann, was auf mich zukommt. Ich habe dann, hat der Kosovo gegen Niederlande gespielt im Frühjahr, dann stand ich da und das war der A-Kader von denen. Und da, ich war die Jüngste, da waren Leute einfach, die waren 10 Jahre älter als ich, 15 Jahre. Und ich stand dann da und dachte mir so, okay, jetzt musst du Zähne zusammenbeißen und dich durchkämpfen. So hat das dann für mich im Kosovo angefangen.
Okay, wie funktionierte das, dass du jetzt einmal beim DAB dann warst und einmal dann bei der kosovarischen Nationalmannschaft? Wie ist das denn geregelt? Hättest du dich jetzt irgendwann dann entscheiden müssen, so wenn du bei beiden hättest spielen können für beide Länder, hättest du dann sagen müssen, oh ja, okay, ich halte mir jetzt beide Optionen irgendwie offen oder hättest du dann irgendwem absagen müssen? Oder weißt du, wie das in solchen in den Fällen dann ist?
Ja, tatsächlich ist der Trainer zu mir gekommen und hat mich dann auch gefragt. Er wusste nämlich meine Ausgangssituation und das war dann noch nicht klar, dass ich nicht zur deutschen Nationalmannschaft gehe. Ja, er hat mich dann gefragt und dann habe ich ihm gesagt, ich weiß es noch nicht. Und dann war es, glaube ich, 2-3 Monate später, dass ich dann die Absage bekommen habe, beziehungsweise einfach nicht eingeladen wurde. Das ist ja dann im Endeffekt eine Antwort. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, blöd für dich, du kannst nicht in der Deutschen spielen, aber gut für uns. Du kannst bei uns spielen, weil du nämlich, wenn du in der deutschen Nationalmannschaft spielst, egal in welche Nationalmannschaft, und dann die Nationalmannschaft wechselst, dann hast du eine 3-Jahres-Sperre. Das heißt, wenn du ein offizielles Spiel gespielt hast, dann bist du gesperrt. Und das hatten wir auch tatsächlich bei uns in der Nationalmannschaft, dass in einer schwedischen Nationalmannschaft gespielt hat, dann zum Kosovo gekommen ist und immer nur diese Freundschaftsspiele oder die Lehrgänge mitgemacht hat, aber nie das Offizielle. Und so läuft das halt einfach, dass du gesperrt bist und mehr auch nicht. Also ich hätte durch diese Absage, musste ich mich nicht entscheiden. Das war ganz gut, weil ich nicht, also natürlich, Deutschland ist wirklich sehr stark, Aber dann auch irgendwie zu sagen, dass man so seinem Heimatland sagt, nee, ich spiele nicht für dich, ist auch, wäre schon sehr schwierig gewesen. Aber na gut, mir wird die Entscheidung abgenommen.
Okay, ja, aber trotzdem, wenn du die Möglichkeit halt hast, für ein Land in der Nationalmannschaft zu spielen, so, dann, also das ist ja schon Wahnsinn, so. Was hast du sonst für eine Verbindung? Du hast gerade gesagt, mein Heimatland, was hast du da für einen Bezug zu?
Ja, erstmal ein großer Punkt, meine Eltern kommen beide daher und sind geflohen aus diesem Land, weil da ja einfach Krieg war und sonst wären wir vielleicht, ich wäre dort geboren oder weiß ich nicht. Aber meine Familie lebt immer noch dort und mein Onkel, meine Tante und ja, etwas weitere Verwandte und wir sind tatsächlich jedes Jahr, der Mathis, wenn er das jetzt hört, wird sich darüber aufregen, 6 Wochen die ganzen Sommerferien dort gewesen und vom ersten bis zum letzten Tag wirklich da gewesen und es ist für mich nicht fremd gewesen und ich kann die Sprache, ich kann mich da verständigen und ich kenne die Städte mittlerweile und desto älter man wird, desto mehr kann man ja auch selber machen und das ist ganz attraktiv. Ja, und einfach die Familie. Ich glaube, das ist für mich persönlich auch ein sehr großer Grund und auch einfach was für mich sehr wichtig ist.
Ja, wenn man dein Insta-Profil und so verfolgt hat, so, dann hat man schon gesehen, du hast das Nachtleben da schon ein bisschen erkunden können, sag ich mal.
Ja.
Ja, und, cool. Und das ohne Clubhaus-Training. Ich habe gehört, da hast du noch nicht so viel geübt.
Ja, ich glaube, ich war einmal mit meiner Spanisch-Austausch-Partnerin dort und die hat, glaube ich, einen deutschen Kulturschock bekommen, hat den Jan Segatz kennengelernt und da war schon vorbei.
Ja, es wird auf jeden Fall in der Zukunft geändert.
Also wer meine Fremdsprachenkenntnisse schon mal mitbekommen hat, so, der weiß, wie was für ein super Art das war. So.
Er konnte sich nach 3 Stunden verständigen.
Ja, ich habe
tut diese Austauschschülerin im Nachhinein immer noch leid.
Ja, sie fand es sehr interessant, sagen wir es so.
Was die für Geschichten zu Hause erzählt, um Gottes Willen.
Nee, aber tatsächlich war es so, dass wir als Jugend nie irgendwie dieses Nachtleben am Clubhaus erlebt haben, bis auf den Ruhrcup. Und deswegen war das für mich total fremd. Und man hat immer die Plakate gesehen in der Halle bei den Herren- und Damenspielen Clubhaus geöffnet. Aber das war für mich irgendwie nie von Bedeutung. Und ich habe auch irgendwie mir nie was dabei gedacht. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, Jan, du bist zu mir gekommen und hast gesagt, wo meine Austauschpartnerin da war, möchtest du nicht mit ins Clubhaus kommen oder irgendwie was war da? Dann bin ich einfach da hingekommen und habe dann erst gemerkt, was das Clubhaus überhaupt bedeutet.
Völkerverständigung. Clubhaus ist Völkerverständigung. Ich sag euch das.
Ein Ort der Begegnung.
Ja, das ist.
Und des kommunikativen Austausches.
Das ist ja wirklich so.
In
allen Sprachen. Nein, aber ganz ehrlich, unsere Clubhausabende sind ganz, ganz stark. Da kommen ganz oft verschiedene Leute zusammen und sind einfach danach begeistert. Ich habe letztens einen Kumpel mitgebracht. Der hat dann auch wieder einen Kumpel mitgebracht, weil er sagte, boah, du musst unbedingt mal damit nach Riemke ins Clubhaus kommen, nach so einem Spiel. Das ist ja der Hammer. Ist wirklich so. Und wir haben auch hier und da einfach unsere gegnerischen Mannschaften mal gefragt, so, hey, wenn ihr in Bochum sowieso rausgehen wollt, irgendwie nach dem Spiel ins Bermuda wollt, das machen ja manche, so kommt doch einfach erstmal mit ins Clubhaus, wir gehen später eh noch alle in die Stadt. Das ist wirklich, das Clubhaus ist grandios. Leute zusammenbringen, so, das ist wichtig, irgendwie Gemeinschaft ist wichtig und das findet an solchen Abenden nach dem Spielen grundsätzlich da statt und das ist eine super Sache. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn Clubhaus ist, wir werden es ankündigen über Social Media, wir haben Plakate in der Halle, der Felix Nieland, der kümmert sich immer super darum, dass das alles vorbereitet ist, kommt ins Clubhaus, wenn es wieder soweit ist, aber wir müssen uns keine Gedanken machen, ich weiß, dass alle diese Abende echt mega vermissen im Moment, wenn sie wieder stattfinden, dann wird's da richtig krachen, also da gehe ich ganz fest von aus.
Nachdem der Jan so eine Lobeshymne auf unser Clubhaus und auf seine Lieblingsabendsbeschäftigung gemacht hat, knüpft das vielleicht gleich an die erste Frage von links außen an, denn jetzt beginnt der
Hör mal zu Fragenhagel. Von jeder Position eine Frage.
Ja, Reta, mach dich fertig. Der links außen möchte nämlich von dir wissen, dein Lieblingsgetränk.
Ja, also egal wo ich bin und wo ich essen gehe, ich trinke immer Sprite. Ich weiß nicht warum, seit Jahren ist das schon so und egal mit wem ich bin, der fragt mich gar nicht mehr. Der weiß, dass ich Sprite möchte und wenn es 7-Up gibt, das ist ja in manchen Restaurants so, dann kommt das nicht in die Tüte, da trinke ich lieber Wasser oder so.
Frage von Rückraum links. Lieblingssportclub außer Riemke. Ich weiß, es ist schwer.
Ich bin mit Fußball aufgewachsen. Bei uns zu Hause wird sehr viel Fußball geschaut und deswegen ist es die echte Liebe der BVB.
Rückraum Mitte, Lieblingsfilm.
Ja, da habe ich erstmal überlegt, weil ich nämlich ein riesen Bollywood-Fan bin. Da fragen sich jetzt alle, was ist mit der nicht richtig? Die tanzen und singen gefühlt jede 5 Minuten, egal ob es traurig ist oder lustig. Aber ja, alle Bollywood-Filme mit Shah Rukh Khan. Und ich habe noch einen Film mitgebracht, sage ich mal, das ist Interstellar.
Ich müsste den auf Netflix gesehen haben.
Ja, genau.
Mit Matthew McConaughey.
Mit dem Cooper.
Mit Cooper.
Cooper.
Matthew McConaughey.
Ja. Nee, das ist einfach ein Film, da habe ich erstmal überlegt. Und ich habe den bestimmt 3-4 Mal geschaut. Ja, bis das wirklich Klick gemacht hat, was das überhaupt, also wirklich alles, was das bedeutet und was für einen Zusammenhang das hat, das ist schon echt ein richtig guter Film.
Was ist der da so am tiefsten hängen geblieben?
Seine Tochter irgendwo auch, dass er durch seine Tochter auch da rausgekommen ist. Also für die den Film nicht geschaut haben, es geht halt darum, dass der Klimawandel die Menschen langsam auslöscht, beziehungsweise die Erde. Und dieser Cooper wird auf eine Mission geschickt, ja, muss eigentlich in ein anderes Sonnensystem, um Leben zu finden. Und dann hilft ihm seine Tochter, die, ich weiß gar nicht, wie schlau die ist, extrem schlau, die hilft ihm dann auf unbewusster Weise. Dadurch, dass sie in ein anderes Sonnensystem gehen, ist es ja auch so, dass das andere Zeiten sind und dann wird die Tochter auf einmal, die ist glaube ich 5, wenn er sie verlässt und dann ist sie 80, 90 oder was, wenn die sich wiedersehen. Also es ist schon echt auch ein emotionaler Film, finde ich persönlich und deswegen.
Das ist auf jeden Fall ein Film, den kann man sich nicht nur einmal angucken, kann man auch mehrfach sehen, ne? Und es wird nicht langweilig.
Ja.
Und man steigt erstmal überhaupt gar nicht durch. So. Ja. Man braucht erstmal so mindestens 1-2 Abende, um das erstmal so sacken zu lassen und zu verdauen und zu überlegen, hä, was war denn da? Und dann macht es manchmal so Klick und dann hat man es gecheckt. So. Ja, cool. Also absolut cooler Film, finde ich auch. Frage von Rückraum rechts. Lieblingsamt in der Mannschaft?
Ja, kann ich ganz klar das Musikamt der Musikwart sagen, weil ich weiß ich nicht, finde ich cool. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen und Musik ist einfach meins. Da gibt's Verschiedenes von Schlager bis Deutschrap bis Spanisch, alles. Also wirklich, bei mir findet man alles.
Was ist denn so der Titelsong in der Kabine, den du am meisten so mit der Kabine verbindest, noch nicht mal mit dem Aufwärmen.
Ja, das ist auch direkt der Song, den ich in die Playlist packen würde.
Dann lass sein. Dann wollen wir den erst hinterher hören. Ich dachte, du haust was anderes raus. Ich dachte, dann ist in der Kabine läuft was anderes als auf der Platte.
Ja, das ist unser Kabinenlied einfach. Aber sag ich später was zu.
Dann sind wir jetzt bei rechts außen, will nämlich von dir wissen, dein schönstes Handballspiel, was du hattest und gegen wen war's?
Da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe 3 ausgewählt, wenn das okay ist. Einmal habe ich wir haben um die Bezirksmeisterschaft gespielt gegen Schwerte und das war das erste Mal, dass wir diese Bezirksmeisterschaft gewonnen haben. Davor sind wir immer Dritter oder Vierter geworden oder so und mit so einer Bronzemedaille nach Hause gefahren. Ja, dieses Spiel, wir haben gegen Schwerte gespielt und es war unentschieden und die Schwerte-Spielerin wirft von der Mittellinie und trifft voll in den Winkel. Wir haben den Ball wieder zurückgeholt und auf einmal steht die ganze Halle und schreit einfach nur Riemke. Und ich habe Sarah angeschaut, meine Mitspielerin, und wir standen erstmal und wussten gar nicht, was los ist, weil wir das nicht kannten. Und die Gegner und alle Eltern und dann wirklich die letzten 2-3 Minuten waren nur Riemke, Riemke. Und dann haben wir wirklich mit einem Tor gewonnen und wir haben geheult. Und oh, das war wirklich, dieses Gefühl war richtig gut. Ja, da werde ich mich auch in 30 Jahren noch dran erinnern. Ja, mein zweites Spiel war mit der Nationalmannschaft. Das ist einfach ein Gefühl, das muss man erstmal verarbeiten. Du stehst da, die Nationalhymne wird gespielt. Ja, das ist einfach, ich hatte so Gänsehaut. Ja, das war gegen Luxemburg, das war mein erstes Spiel. Und das dritte Spiel ist das Jugendbundesligaspiel. Das war in Recklinghausen gegen Rödertal und Leverkusen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer, 400, 500, 3 und ich weiß gar nicht, wie viele in dieser Halle passen. Und du stehst da und dann waren Kevin und Carina auch da. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu gekommen sind. Jedenfalls waren die da. Und mit den Trommeln und die ganzen Zuschauer und dieses Feeling einfach, das kann man nicht beschreiben. Diese drei Spiele sind für mich wirklich, ja, eine der wichtigsten und werde ich auch so schnell nicht vergessen.
Habe ich ganz großen Respekt vor. Ich glaube, alle drei Szenen oder Bilder, die du gerade beschrieben hast oder uns gemalt hast, bei diesem Standing Ovation, Riemke, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, was da in einem vorgeht. Jan, wir haben das eine oder andere Mal auch gehabt, dass man da ja irgendwie nach vorne gepeitscht wird. Aber auch wenn die Nationalhymne kommt oder wenn einfach die Halle brutal voll ist. Ich glaube,
ja,
schöner geht's für so einen Sportler nicht.
Ja, als Jugendspielerin, da ich kannte das nicht. Und auch, dass die ganze Halle wirklich nur für eine Mannschaft ist und gegen die andere, das ging nicht in meinen Kopf. Und ja, war bitter für Schwerte, aber mein Gott, so im Nachhinein.
Ja, so ist der Sport. Was wären solche Momente, was wäre so ein Sieg wert, wenn man nicht auch Niederlagen einstecken müsste? Das macht das Ganze ja aus. Wenn man nur gewinnt, ist auch langweilig. Meine Position?
Natürlich.
Gericht, was du selber kochen kannst, fragt der Kreismitte natürlich immer. Das ist doch klischeehaft hier.
Volle Pulle.
Ja, ich kann alles kochen, was mit Nudeln zu tun hat. Nudeln ist einfach, ich könnte es jeden Tag, jede 5 Minuten essen. Das ist wirklich das, wo ich gar nicht nachdenken muss. Egal welche Soßen oder so, das ist in meinem Kopf eingebrannt.
Da kannst du mit dem Aufi zusammentun und mal so ein Nudelkochbuch schreiben oder so.
Ja. Der kann doch nur 3 Kilo Lasagne, der kann doch nur 3 Kilo Bolognese und ja, das mit Bier ablöschen.
Ja, Rita ist dann dafür da,
für die Variation.
Für die Variation und er ist für die Masse.
Und dann vor der Halle schön aushängen.
Ja, Areta, wir wollten auch mit dir sprechen über die Jugendarbeit bei uns im Verein. Vielleicht hast du es mitbekommen, es tut sich relativ viel irgendwie. Da kommt ein bisschen was Neues auf den Weg. Es herrscht ein kleines bisschen Aufbruchsstimmung, wenn man das so nennen kann, so in der Corona-Zeit. Zumindest wird die Zeit genutzt, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was auch mit der Riemke Handball-Jugend passieren soll. Ja, da einfach mal so vielleicht deine Einschätzung. Wie hast du die Ausbildung bis jetzt in der Jugend in Riemke empfunden? Was sind da Punkte, die dir vielleicht aufgefallen sind, die besonders in Riemke irgendwie hervortreten oder eben auch Dinge, die vielleicht in Zukunft besser laufen sollen? Was fällt dir dazu ein?
Ja, zuerst muss ich sagen, dass in meiner Jugendarbeit nicht viel falsch gelaufen ist, sonst wären wir nicht so, wie wir sind und vielleicht ich auch als Areta nicht so, wie ich jetzt bin. Ich hätte mir gewünscht in meiner Jugend einfach, dass ich so ein bisschen dieses Fördertraining, das hattet ihr mit Mathis ja angesprochen, dieses Fördertraining, dass man sich zusammentut, dieses Hochziehen von einzelnen Spielerinnen, aushelfen, vielleicht nur trainieren, das gibt einem ja sehr viel, das hätte ich mir einfach bei mir selber auch gewünscht, diesen Ansporn zu haben und sich messen zu können vor allem auch und für sich selber zu wissen, okay, ich könnte mit einer, die 2 Jahre älter ist als ich oder so, jetzt mittrainieren oder mithalten. Ja, aber sonst muss ich sagen, ist in meiner Jugend einiges gut gelaufen. Und das, was ich erwähnt hatte, hätte ich mir halt gewünscht.
Ja, ich glaube, du sprichst vor allen Dingen an, dass die einzelnen Jugendmannschaften besser verzahnt werden sollen. Dass man der Übergang zwischen den einzelnen Jahrgängen leichter wird, dass man Kontakt hat zu der nächsthöheren Mannschaft, dass man vielleicht mit denen oder auch mal gegen die trainieren kann oder spielen kann. Das zieht sich dann hoch bis in die A-Jugend, dass der Anschluss an die Senioren quasi fließend ist. Dass es nicht so ein Break ist, nach der A-Jugend zu denken, so, oh, jetzt kommt der Schritt in die Senioren, sondern eigentlich muss das schon während der A-Jugendzeit passieren, dass man schleichend mit in die Seniorenmannschaften, ich will nicht sagen mit übergeht, aber die kennenlernt, weil einfach auch da die Verzahnung stattfindet. Jetzt hast du das ja gerade so ein bisschen gesagt auch, speziellere Förderung oder so. Hast du da Erfahrung mitgemacht? Inwiefern bist du mit Spezialförderung in Berührung gekommen?
Also einmal, um nochmal auf diese Verzahnung, um das nochmal anzusprechen. Das ist bei uns leider nicht so gewesen. Also ich habe immer ausgeholfen in der C-Jugend oder so und dann für ein, zwei Spiele und dann war das auch wieder gut. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man auch jetzt nicht nur, dass ich höher gegangen wäre oder wir höher gegangen wären, sondern auch wie jetzt in der A-Jugend, welche aus der, wir hatten immer ein, zwei B-Jugendspielerinnen dabei, aber dass es vielleicht mehr sind. Und wir haben wirklich, muss ich sagen, Granaten dabei, egal ob männlich oder weiblich, die einfach höher gezogen werden können, auch wenn es nur fürs Training ist. Das hätte ich mir tatsächlich bei uns auch gewünscht, dass man so ein bisschen andere Leute kennenlernt und anderen Körperkontakt hat, weil es ist ja auch wirklich, muss man sagen, ein anderes Gefühl, wenn man gegen jemanden spielt, der ja zwei, drei Jahre älter ist und auch einen anderen Körper hat als jemand aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Mannschaft. Ja, das mit den Damen hatten wir jetzt der Mattes, der hat uns da dadurch, dass er unser Trainer in letzter Zeit war, sehr gut weitergeholfen. Er hat uns auch das ermöglicht, dass wir so schleichend, wie du sagst, zu den Damen gekommen sind, was, glaube ich, nicht so passiert wäre, wenn er nicht unser Trainer geworden wäre. Ja, das ist, glaube ich, das, worauf man achten müsste.
Ja, das sind zwei ganz schwierige Punkte, die so ein Verein eben im Handball, also wenn er so läuft, wie er läuft, dann zu meistern sind. Na, einmal dieses ständige Auseinanderreißen der Mannschaften immer in dem Übergang zum nächsten Jahr. Also, dass man ja quasi immer in das eine Jahr mit dem Altjahrgang, das andere Jahr mit dem jungen Jahrgang und so weiter. Ja, das ist eben schon schwierig und das sehen wir auch jetzt gerade im Verein, dass man da vor Herausforderungen gestellt wird, nicht nur wir als Verein, sondern halt alle Vereine, die dann immer eben Schwierigkeiten haben, in dem einen Jahrgang vielleicht überhaupt eine Mannschaft zusammenzukriegen und man möchte gerne die Spieler behalten und man möchte nicht jetzt irgendwie, dass die in anderen Verein zu einer anderen Mannschaft wechseln oder so. Und für ihre Entwicklung, wenn es vielleicht für ihre Entwicklung dann trotzdem besser ist, machen sie es dann vielleicht trotzdem, weil in dem nächsten Jahrgang eben entweder die Mannschaft nicht so stark ist, da muss man dann wissen, wie viel einem das wert ist, oder eben vielleicht gar keine Mannschaft zustande kommt. So, ne? Dann das ist immer ganz schwierig, besonders für uns auch schwierig, wo wir so wenig Hallenzeiten haben, wo wir gar nicht so eine breite Mannschaft, so breite Mannschaften aufstellen können, beziehungsweise nicht in jeder Jugend noch eine zweite Mannschaft irgendwie dabei haben, aus der man mal auffüllen kann und so weiter. Dann, und aus der sich dann wieder irgendwie im Verlauf der Jugenden dann gute, solide Teams dann bilden, ne? Sondern immer irgendwie, dass man dann das Problem hat, dass die Mannschaften dann im nächsten Jahr wieder die Jahrgänge wechseln und dann wieder Jungjahrgang, Altjahrgang verschieden gemischt sind. Das ist eine Sache und da habe ich aber auch keine Lösung für. Das ist so, das ist viel klein-klein, irgendwie viele Gespräche, die man führen muss, irgendwie viel überlegen muss und dann guckt. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig. Und die andere Sache ist der Übergang zu den Senioren. Und dann wäre so meine Frage. Ich habe einfach mal so rumgesponnen und habe gedacht, also eine Idee wäre, ob es den Jugendspielern hilft, wenn sie in der B-Jugend, in der A-Jugend sind, wenn sie sowas bekämen wie ein Mentor oder irgendwie einfach so ein Paten oder wie man es auch immer nennen möchte, dass jemand aus der Mannschaft irgendwie von den Erwachsenen kommt und einfach mal zu einem Spiel kommt, zu den A-Jugendlichen, B-Jugendlichen, einfach mal mit denen quatscht, vielleicht sogar irgendwie positionsbezogen so, dass das dann gerade die Spieler sind, die gleiche Position haben, wo vielleicht sowieso die Jugendlichen in der Halle sind und denen zugucken und irgendwie vielleicht noch einen riesen Abstand haben, sodass sie vielleicht den Abstand zu den Spielern so ein bisschen verlieren, sodass die Jugendlichen dann auch in die Mannschaften eingeladen werden zum Training, einfach mal da reinzuschnuppern, ja, vielleicht einfach so eine Bezugsperson bekommen aus den Mannschaften. Ja, da könnte man ja gucken, so was denn überhaupt so realistisch ist, ob jemand eher aus der zweiten, aus der ersten, aus der dritten, je nachdem, erste, zweite vielleicht bei Spielern, weil man kann ja unglaubliche Entwicklungen noch machen, auch in dem Alter, so dass wenn jemand dann einfach auf die Jugendlichen zugeht und die einfach versucht, so ein bisschen mit einzufangen und ein bisschen diese Barriere, hey, da sind die großen Alten, wie du jetzt sagst, bei der Nationalmannschaft, so, ja, die sind 15 Jahre älter als ich, so dass man diese Barriere vielleicht dadurch ein bisschen abbaut.
Ja, für mich war das immer die Damen, also wo ich in der DEC-Jugend war, die Damen, und ich hatte so Respekt vor denen, und wenn man die in der Halle gesehen hat, bloß nicht im Weg stehen, sondern schön weit weg, dass sie durch die Tür kommen.
Da gibt's eine Schelle sonst.
Und das war tatsächlich immer so, dass die Ivy, die Gina, die Luisa, sehr viele von den Damen waren bei unseren Spielen immer dabei. Man hatte immer so ein Gesicht und wusste, okay, wir kriegen wir kriegen Zuschauer von den Damen und Leute kommen und schauen uns zu und denen ist das wichtig. Und das war immer so das, was für mich persönlich auch immer war, okay, die Damen, die haben uns auf dem Schirm. Und das mit den Paten, ich weiß nicht, vielleicht ist das eine gute Idee. Ja, wir wurden immer eingeladen ab der B-Jugend zum Damentraining. Manche von uns, die spielen da jetzt auch mittlerweile fest. In der ersten Damen auch schon seit der letzten und vorletzten Saison. Ich finde, das ist ein riesen Schritt, wenn du da mittrainierst und da so deine ersten Kontakte knüpfst, dich mit denen verstehst und dann lockert sich das ja auch so ein bisschen auf. Und desto älter man wird, glaube ich, desto mehr und desto mehr man mit denen in Kontakt tritt, desto weniger hat man ja auch Respekt, sage ich jetzt mal, auch keine Angst. Und ich glaube, dieses Probetraining, und das ist das, was Mattes und wo ich ihm auch sehr dankbar drüber bin, das, was er uns ermöglicht hat, da bricht dieses Eis einfach. Und da hat man auch, ich kann es ja nicht in Worte fassen, wie das ist, aber ich glaube, das ist, es hilft einem sehr und vor allem auch den Jugendspielern, die, man denkt ja immer als Jugendspieler, oh, die Senioren und dieser Schritt dahin einfach. Und ich glaube, wenn man schon in der B-Jugend damit anfängt, ist das so ein sanfter Übergang und es schleicht sich wirklich so ein, weil wenn du so einen Cut hast ab der A-Jugend und sagst, okay, jetzt muss ich in die Damen dann oder Herren, dann bist du ja total verloren. Und wenn sich das so langsam, wenn man die auch kennt, wenn sich das so einpendelt, dann ist das auch nichts Neues. Das sollte man sich, ich weiß nicht, wie es davor die Jahrgänge vor uns lief, die jetzt kommen, sollte man sich das, glaube ich, so ein bisschen vor Augen halten und so ein bisschen gucken, dass man die an die Hand nimmt. Es mit dem Training macht, weil ich glaube, das Handballspielen ist doch noch anders, als wenn man sich nur unterhält oder so. Also ich habe mich da wirklich sehr, ja, sehr wohl gefühlt dann auch, weil ich kannte die und ich wusste auch, wer das ist. Ja, auch irgendwie so, der Mattes sagt ja auch immer, das ist das Schönste, sich die Talente aus der Jugend zu holen und das ist auch wirklich so eine Bestätigung. Die kommen und sehen dich und du weißt, okay, die haben Interesse. Das ist so wirklich das, was einem sehr hilft.
Aber das gibt ja einen guten Einblick irgendwie und vielleicht, wenn das, was du erzählt hast, wie sich das so anfühlt, wenn das zu den Trainern gelangt, so dann können wir da, glaube ich, aus dem Seniorenbereich auch sehr viel lernen, so für die Zukunft, wie wir dann damit umgehen und versuchen, irgendwie unseren Jugendlichen den Weg bis zu den Senioren dann so weich wie möglich zu gestalten. Außer ihr steht im Weg, dann gibt es eine Schelle. Ja. Das ist ja klar.
Wir müssen da auch mal kurz... Ja, so einen Querschnitt ziehen. Also wir haben jetzt so immer die ganzen Senioren, das sind ja so die Aushängeschilder auch so ein bisschen des Vereins. Aber wenn man mal überlegt, man hat im normalen Regelbetrieb 12 Mannschaften und die, also in der Jugend, und hat die dann auch noch teilweise doppelt besetzt. Die Anzahl der Spieler im Jugendbereich ist ja nochmal eklatant höher als das, was wir im Seniorenbereich stellen. Ja, erstmal nochmal der Aufruf, alle Riemker, die Bock haben, meldet euch, trainiert eine Mannschaft, wachst da rein, lasst euch ausbilden zum Jugendtrainer. Der Jan hat es ja schon in der letzten oder in der vorletzten Folge angesprochen, an der Basis die beste Trainerausbildung hinzubekommen. Ist ein großer Punkt, den wir uns auf die Fahne schreiben müssen. Der nächste ist die Verzahnung der einzelnen Mannschaften, also D mit C, C mit B, B mit A und A mit Senioren. Dann natürlich auch nochmal Trainer ausbilden. Jan, du kannst das vielleicht nochmal erklären, wie du das meintest. Du hast es so ein bisschen angeschnitten.
Ich lege ja die Grundsteine so und das ist wichtig, ne? Das ist ja auch wichtig für den gesamten Verlauf, so wie die Kinder auch weiter Spaß dann an diesem Sport haben und vielleicht in dem Bereich des Leistungssports dann ja auch irgendwie ganz wichtig ist, ne? Da einfach dann gut eine gute Grundlagenausbildung zu haben, da auch breit aufgestellt zu sein. Deshalb ist doch das ein total wichtiger Punkt und eine super Erfahrung, die Areta hier einfach, von der sie berichtet, einfach, dass dieses Gefühl irgendwie, ja, es interessiert sich da wer für und wir sind irgendwie auch ein Teil davon. Wir sind jetzt nicht einfach nur die Jugend und müssen dann irgendwie ins kalte Wasser springen dann und zu den Senioren wechseln, die dann halt so alte Säcke sind teilweise so, ja. Sondern irgendwie, ich habe das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich bin als Jugendlicher auch echt viel wert im Verein, ne? Und dieses Gemeinschaftsgefühl, wir als Verein und die Älteren gucken auch auf die Jüngeren und die wachsen dann langsam so da rein, so, das ist halt ganz wichtig, das müssen wir stärken, ne? Und das stärkt man ja auch eben nicht nur in der Halle und nicht nur beim Training und auf dem Feld, sondern das stärkt man auch bei dem Ganzen drumherum, das stärkt man hier, wenn man irgendwelche ein Sommerfest macht, wenn man Feste feiert, wenn man nette Abende im Clubhaus hat, wo ja auch die A-Jugendlichen, B-Jugendlichen gerne mal reinschnuppern können, ja, also wir erzählen immer von irgendwelchen Storys da, man muss da keinen Alkohol trinken oder so, man kann da auch einfach hinkommen und eine Sprite trinken, ja, und kann sich locker unterhalten, ja, es ist so oder so, es ist immer total lustig und man lernt die Leute einfach auf einer anderen Ebene kennen und das ist ganz viel wert in unserem Verein und wir müssen die Gemeinschaft wieder mehr stärken und die müssen wir in den Vordergrund rücken. Das ist nachhaltig.
Ich glaube auch, wenn man da als Jugendspieler, ich weiß noch, wir waren in der D-Jugend und sind dann zu den Spielen von der ersten Herren gegangen nach unseren eigenen Spielen und dann saß man da unten auf der Bank hinter der Spielerbank und dann sind die eingelaufen, die Herren, und das war also wirklich diese Atmosphäre auch einfach. Ich glaube, jeder Riemker kann das nachvollziehen, kann sich das vorstellen. Und das ist auch einfach, wir sind für die Herren, also wir schauen uns die Herren oder die Damen an und das sind so unsere Stars auch irgendwo, weil das sind ja die ersten, die man so sieht, wenn man keinen Handball im Fernsehen schaut. Und dann ist das diese Bestätigung auch einfach und dieses Gefühl, dass du weißt, okay, du bist nicht diejenige, die nur ihn sieht oder sie, sondern die sehen auch dich und die wissen, du bist auch da. Und ich glaube, als Jugendspieler, das gibt einem sehr viel. Der Aufi zum Beispiel hat einem ein Trikot geschenkt und also ich habe ihn auch immer in der Halle gesehen mit dem Trikot und der war so überglücklich. Und das ist halt auch einfach dieses Riemke, dieses, ja, vom Ambiente her schön. Da ist es wieder, weil man sich dann auch einfach wohlfühlt. Und ich habe ja die C-Jugend und habe ich mich auch mal so erkundigt und nachgefragt. Und dann haben die mir auch gesagt, die so, ja, man ist immer bei den Damenspielen, aber irgendwie so richtig kennt man die gar nicht. Und das ist, finde ich, das, was man in Zukunft einfach ändern sollte. Und das, was der Jan sagt, man kann sich treffen, man hat ein Sommerfest, man muss nicht bis abends bleiben, aber man sieht sich, die Eltern, die, weiß ich nicht, Jüngeren treffen sich dann mit denen. Man hat dann vielleicht auch seinen Paten, wenn der Jan das durchsetzt.
Das steht auf meinem Wahlprogramm. Nein, Quatsch. Einfach nur so ein Hirngespinst von mir, so eine Idee einfach, weil mich das einfach kolossal ja ärgert, dass da jemand, der spielt die ganze Jugend, spielt er gerne Handball, ja, und hat in seiner Mannschaft irgendwie seine Freunde und Kumpels und da irgendwie so einen sozialen Anker irgendwie auch vielleicht für manche. Dann ist Ende der A-Jugend und dann fängt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt an und dann bricht der Handball dann da auch ab. Und das ist einfach eine Sache, so die finde ich nicht gut, so, weil Handball kann einem, oder der Sport generell, und das sei jetzt dahingestellt, ob das Handball ist, aber bei uns ist es halt Handball, so, der kann einem viel geben, ja, das gibt einem viel, und wenn das wegbricht, so, das ist, finde ich, für mich wäre es eine Katastrophe, und ich glaube, vielen würde das einfach gut tun, wenn die einfach beim Handball bleiben würden, auch wenn sie eine Ausbildung machen und wenn sich andere Lebensereignisse da ergeben, trotzdem irgendwie beim Handball dabei zu bleiben.
Ja.
Gut, wir haben Ausgangssperre. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
Oh ja, sonst, ich möchte nicht auf der Matte
schlafen. Genau, sonst musst du hier auf der blauen Sportmatte auf meinem Dachboden hier schlafen.
Mit Blackroll als Kopfkissen. Ja,
die übrigens eine ausgediente Matte aus der Böllhalle ist. Übrigens, also ein Souvenir habe ich mir mitgenommen hier für die Corona-Zeit.
Na, ich hab noch eine Idee. Und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit so vom Clubhaus hier geschwärmt. Was hältst du denn davon, wenn wir unsere Jugendlichen mal fragen, ob wir nicht vor der normalen Eröffnung des Clubhauses quasi ein Jugendclubhaus machen bis Uhrzeit X? Dass es da auch einen fließenden Übergang gibt zwischen den Jugendlichen, die vielleicht den frühen Abend oder späten Nachmittag da schon ihre Party feiern, bis hin zu den Senioren, die dann vielleicht noch ein Spiel haben und dann da auch hinkommen.
Der Philipp backt auch einen Kuchen.
Ich backe auch einen Kuchen. Auf
oder
jeden Fall.
Grill. Oder auf der Hüpfburg.
Nee, ich glaube,
ich scheiß jeden an, der mit Schuhen auf die Hüpfburg geht.
Da gibt es eine Schelle. Da gibt es wieder eine Schelle.
Da gibt es wieder die Schelle. Genau.
Gibt es eine Schelle.
Da kommt er ja.
Ja, was bist genau. du in ihrem Weg hier auf Hüpfburg? Die Schelle hier. Los. Mach weiter.
Wir reden uns schon wieder um Kopf und Kragen hier.
Ja, aber vom Gedanken her gar nicht mal so schlecht. Und wir hatten immer so eine Übernachtungsabschiedsfeier. Ich weiß gar nicht, wie man das genannt hat. Und dann haben wir da auch geschlafen in diesem Jugendhaus, was daneben ist. Sind dann, also man muss sagen, die Jugend, diesen Tennisplatz, dieses Handballfeld, was wir da haben, ist einfach Gold wert, wirklich. Und da toben die sich aus und spielen und das ist wirklich schön. Und wenn dann auch die Jugend von D, E, F, also wenn das alles zusammenkommt, vielleicht auch C-Jugend, ich weiß ja nicht, wie die dann so zusammenpassen, aber wenn man das zusammenkriegt und wirklich auch von der Organisation her, natürlich immer schwierig, weil die Spiele dann gleichzeitig stattfinden in den Hallen, wenn man das mal so festhält und als Gedanken und als ja einfach mal vor Augen hält und wirklich sagt, okay, die Jugend auch ins Clubhaus mit integrieren, weil man kennt es dann ja, die Räumlichkeiten kennt man ja und das ist dann nicht so fremd, dann wäre es schon gut, glaube ich.
Ja, wir machen uns viele Gedanken, macht euch auch Gedanken, schreibt uns eure Gedanken dazu, zu dem Thema. Ich glaube, wir könnten noch, das fühlt sich jetzt so an, als wenn wir einfach noch drei Podcast-Folgen einfach nur komplett mit Jugend verbringen können.
Da gäbe es also, auf jeden Fall was zu erzählen.
Sehr, sehr großes
Thema. Werden wir auch bestimmt nochmal ins Detail gehen.
Klar. Ja. Gut, aber lasst uns ein bisschen weitermachen und lasst uns bitte zur Top 7 kommen.
Deine Top 7. Egal ob Weltklasse oder Kreisklasse.
Links außen fängt an. Mit wem hast du denn da zusammengespielt oder wer war dein Idol?
Ich habe vorhin schon erwähnt, dass wir immer bei den Spielen von den ersten Damen, ersten Herren waren und links außen war für mich all die Jahre Andreas Driesel. Einfach wirklich, ich habe keine Ahnung, ob der Sprungfedern hat, ob der sich die Schuhe anfertigen lässt, ich habe keine Ahnung. Aber mein Papa sagt immer, der kann Liebesbrief in der Luft schreiben. Wirklich, diese Sprungkraft und die ist mir all die Jahre immer hängen geblieben und ich habe immer gesagt, ich will so wie Andreas Driesel springen. Und ich habe sogar mal mit ihm ein Foto gemacht, weil...
Ich will so viel rauchen wie Andreas Driesel.
Das war so ein Schock. Ich habe das gesehen und stand da... Ganz schlimm.
Ich will gerne so viel rauchen und trotzdem noch schnell sein.
Nein, in der Hinsicht nicht. Ich stand vor der Tür, hab's gesehen, er hatte eine Schachtel Zigaretten in der Hand und ich dachte noch so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Aber gut, klappt anscheinend.
Ich habe irgendwie so dieses Bild jetzt im Kopf, dass er so von links außen abspringt, dann den Ball mal kurz so irgendwie in der Luft so nur so kurz beiseite legt, sich eine Kippe anzündet, ganz in Ruhe aufraucht. Ja, und dann einen schönen Kopfleger noch rein. Ja, ist gut. So ein Bild für so einen Comic. Also wenn unter euch jemand ist, der gut Comics zeichnet, dann zeichnet den Öcki nach dem Absprung von links außen beim Rauchen in der Luft. Ich würde das feiern.
Und unbedingt die Szene, wo Jan den Raketenpass vom Sven Erzfeld fängt, die Erdrotation für ihn eine ganz neue Dimension bekommt.
Ja, also wir brauchen noch einen Karikaturisten. Der uns die Bilder aus unserem Kopf zeichnet.
Wir müssen das Podcast-Team noch weiter, noch viel, viel, viel mehr vergrößern.
Ja, dein Spieler auf der Position Rückraum links.
Ja, das ist die Lina Hovenjürgen. Mit der habe ich zusammen in Recklinghausen gespielt. Überragende Halblinke. Ja, sehr groß. Also ich weiß gar nicht, bis wohin ihre Hüfte ging. Ich glaube, bis zu meiner Brust oder so klein bin ich. Oder so groß ist sie, keine Ahnung. Wirklich extrem groß. Ja, keine Worte. Sie muss man einfach gesehen haben.
Wenigstens mal eine, die wir einladen können. Nicht wie beim letzten Mal, nur Invaliden. Also Lina, wenn du das hörst, halt dich bereit. Vielleicht musst du ein All-Star-Game machen. Dann gehen wir direkt weiter.
Gegen den Kreisläufer, den der Matthias Weber davon erzählt hat, von dem man so Angst hatte. Ja,
der voll tätowierte. Rückraum Mitte.
Ja, da musste ich einen von den Stars nehmen. Stine Oftedal, die Freundin von Rune Damke, spielt in der Ukraine. Ich kann den Namen nicht aussprechen, dieser Mann, ich habe keine Ahnung. und in der norwegischen Nationalmannschaft. So eine blonde Mittelspielerin, die einfach schnell ist wie der Blitz. Diese Frau ist einfach unfassbar und ja, finde ich einfach richtig gut. Jetzt muss der Jan erst
Ja, Jan, das ist übrigens deine Aufgabe, die einzuladen.
Ich google nicht.
Nein.
Ja, wirklich. So, deine Spielerin auf Rückraum rechts.
Das ist.
Oder dein Spieler.
Nee, ich bin.
Ich bin ja verwundert, dass du, also finde ich gut, dass du direkt mal mit Andreas Driesel, ich komme da immer noch nicht drüber weg, dass du Andreas Driesel nennst, aber nee, finde ich gut, kann ich auch durchaus nachvollziehen, deine Begründung. Aber du fängst mit dem Mann direkt an. Also ich möchte hier auch von dem nächsten Mann, der hier im Podcast ist, dass er seine erste Spielerin, die er nennt, eine Frau ist. Seine erste Spielerin. Eine Frau ist. Das möchte ich mal sehen. So.
Ich habe erstmal gesagt, komm, nimmst du alle Frauen, aber es ging einfach nicht. Und ja.
Am Nöcki kommst du nicht vorbei.
Sonst gibt's eine Schelle.
Steh nicht im Weg. Weg mit dir.
Neuer Riemke-Spruch. Ne? Vielleicht auch als Vorschlag, ne? Komm zu Riemke, sonst gibt's eine Schelle.
Ja.
Komm nach Riemke, aber steh nicht im Weg. Sonst gibt's eine Schelle. So, weiter geht's.
Ja, stimmt. Wir hatten einen Ruhrcup, ich weiß gar nicht mehr, ob das mit der Hanna war oder mit dem Mattes. Das waren von Kappel Windeck Steinbach. Eine großgewachsene halb linke und halb rechte. Die hat beides gespielt und die hat uns die Dinger um die Ohren gehauen. Wirklich, die ist jeden Angriff, jeden Gegenstoß gelaufen. Die hat bestimmt 20 Tore gemacht oder so. Letizia Quist, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich musste da auch nochmal nachfragen. Bei meiner Mitspielerin aus der Nationalmannschaft, die hat nämlich mit ihr zusammengespielt. Sie spielt jetzt mittlerweile erste Bundesliga. Ja, absolutes Talent, wirklich. Muss der Jan jetzt auch googeln?
Ich google hier jetzt nicht.
Ach, das, was machst du da? Was machst du da eigentlich?
Was mach ich? Ich versuche einfach möglichst wenig Hintergrundgeräusche zu erzeugen. Ja, halt schon immer die Luft da.
Dann machen wir einfach weiter mit rechts außen, dann kann der Jan in Ruhe weiter googeln.
Ich google nicht.
Ja, rechts außen ist Stella Kramer. Wir hatten einmal wir durften mit der ersten Dame von Dortmund mit einlaufen. Wir waren Einlaufkinder, die ganze Mannschaft aus Riemke. Und da war Stella Kramer einfach so ein richtiges Vorbild für mich. Wirklich auch die gleiche Position, die ich jetzt auch spiele und Linkshänderin und einfach auch von den Bewegungen her, von der Abwehr her und war für mich seitdem ein richtiges Vorbild und durfte dann auch mit ihr mich unterhalten, was ich gar nicht gedacht hätte. In Recklinghausen tatsächlich haben wir uns dann getroffen.
Ja, du sagst, die war ein Vorbild für dich und dann hat sie Daniel Krüger geheiratet. dieser Absturz.
Die ist es natürlich immer noch.
Dieser Absturz, den Daniel Krüger zu heiraten. Nein, Quatsch. Ja, es wird später. Wir werden bekloppter, je später es wird. Deshalb, also ich zumindest.
Die nachfolgenden Sendungen können sich verzögern.
Dein Kreis hätten wir auch noch gerne gewusst.
Zoe Steens ist mein Kreis. Sie ist nämlich ja eine absolute Granate. Dominik pflegt immer zu sagen, Zoe muss man einfach in der Mannschaft haben. Wirklich ein Allrounder. Kann es überall einsetzen und die funktioniert so, wie sie soll.
Jan, bist du jetzt geknickt?
Es tut weh.
Ja. Du wärst meine zweite Wahl gewesen. Ja. Wenn ich keinen gehabt hätte.
Lass mal weitermachen jetzt und dann gibt es eine Schelle.
Das ist auch echt bitter.
Das ist bitter jetzt. Ja, ich überspiele das einfach.
Ja, also im Videofenster konntest du das nicht überspielen. Ist dir eine Träne gelaufen?
Ja, das Licht ist gerade so schlecht, deswegen.
Er muss so viel zwinkern.
Nee, ich habe gerade einfach was in beiden Augen.
Dann machen wir doch weiter mit dem Torwart.
Teuterin habe ich Alexandra Humpert genommen. Das ist die Teuterin in Leverkusen gewesen Und ich kannte sie von den ganzen Lehrgängen immer, haben gegeneinander gespielt. Auch dann in der Bundesliga gegen Leverkusen stand sie im Tor und hat einige Dinger von mir gehalten. Aber auch generell ist sie einfach eine super Torhüterin und auch als Mensch sehr cool.
Ja, Jan, ist dein Kloß aus dem Hals raus oder muss ich den Trainer ansagen?
Ja, Trainer meiner Wahl ist Dominik Schlechter. Der hat mich einfach zu der Spielerin gemacht, die ich jetzt bin. Und er hat mir so oft in den Arsch getreten, egal ob handballerisch oder einfach ja in meiner Schullaufbahn und generell menschlich einfach auch so viele Unterhaltungen mit mir, auch mit uns geführt. Und Dominik ist wirklich ein super Trainer. Ja, ist einfach Trainer und Freund. Das ist auch nicht immer einfach, aber Dominik kriegt das sehr gut hin und hat mir auch in all den Jahren wirklich und ist auch jetzt immer noch für mich da. Obwohl man sich nicht so sieht und ja, ist jetzt mittlerweile in der zweiten Liga und hat trotzdem noch Zeit für einen. Der muss ich aber den Platz leider mit dem Mattes teilen. Mattes ist auch ein Trainer gewesen, der mir wirklich so oft auch in den Arsch getreten hat. Linkshänder sind leider faul. Das hatte ich einfach nötig und auch immer mal die Gespräche jetzt über die Senioren, wie läuft das weiter und wenn ich mal so einen Hänger hatte, hat er mich da auch rausgeholt, genauso wie der Dominik. Und einfach auch menschlich für einen da und immer für einen Tipp gut und auch für einen Witz.
Ja, jetzt hat der Philipp aber auch eine Träne im Auge. Das habe ich jetzt auch gesehen.
Ja. Ich spekuliere ja auch immer auf die Nennung, aber naja, vielleicht müssen wir das in Riemke ja nochmal ein bisschen lernen, mehr in den Arsch zu treten. Vielleicht sind wir mehr so für Schellen. Also das haben wir ja heute
bei uns wird nicht getreten.
So ein bisschen faule Socke oder so hat man ja dann schon mal das eine oder andere Mal nachgesagt. Also vielleicht.
Also tatsächlich von beiden Trainern habe ich von Dominik immer faule Linkshänderin nachgesagt bekommen. Und es war wirklich, es hat mich immer verfolgt, egal wo. Und ja, du bist doch die faule Linkshänderin und ja, du bist doch so faul und ja, du bist doch die faule Linkshänderin, die faule Socke und so. Aber so bin ich halt und ich mache die Dinge, die ich machen soll, aber nicht sehr gerne.
Aber du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du, als du dir das jetzt so mal selber bewusst gemacht hast, dir vorgenommen hast, dich mal selber in den Arsch zu treten. Und für die nächste Saison, wenn sie dann stattfindet, nochmal richtig einzuzünden.
Ja,
Oder kriegst eine Schelle vom Jan, also das kannst du dir dann aussuchen. Ja.
Erstmal, das Erste, was mich wundert, ist, ihr führt Vorgespräche. Ich muss hier völlig unvorbereitet.
Er muss aus dem Fenster gucken, dass die Tulpen nicht
verschwinden. Er guckt aus dem Fenster und
und ihr habt was abgesprochen. Das glaube ich ja nicht.
Ja, abgesprochen jetzt nicht.
Na, aber wir haben was abgesprochen. Nämlich wir haben abgesprochen, dass du uns demnächst so ein bisschen in unserem Team einfach unterstützt, weil wir gesehen haben, dass wir einfach viel zu alt sind, um auf vernünftige Themen für die Jugend und unsere Jugendlichen auch einzugehen. Nein, einfach um ein bisschen jugendlichen Geist auch hier reinzubringen und weil du gesagt hast, du hättest findest das total cool und hättest Bock. So, da haben wir nicht nur gesagt, wir haben keinen und dann komm halt, sondern also das haben wir nicht nur bei der Einladung zum Podcast gesagt, sondern auch einfach dazu, dass wir jemanden brauchen, der uns ein bisschen unterstützt. Ja, dich da gerne dabei hätten und dich gerne im Team hätten, so ein bisschen, was die Redaktion angeht, so ein bisschen, was Social Media angeht und freuen uns da total drauf, wie das Ganze dann aussehen soll. Da sind wir noch nicht ins Detail gegangen und was dann so die Aufgaben sind, aber das werden wir noch rauskriegen und ja, da freue ich mich drauf in Zukunft.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich glaube, es wird auch dadurch einfacher für die Jugend, sich zu integrieren und auch irgendwie eine Ansprechpartnerin zu haben und einfach irgendwie jemanden zu haben, weil wir haben ja auch gesagt, man kennt sich in der Halle immer nur vom Gesicht her. Dazu muss man sagen, ich kannte den Philipp nur vom Gesicht her und habe gesagt, der Philipp ist sehr böse und konnte mir gar nicht vorstellen, dass diese Stimme zu diesem Gesicht passt. Was?
Diese liebliche Stimme.
Ja, wirklich. Ja, und dann dass man sich einfach in der Halle nur sieht und dass die Jugend einfach einen Ansprechpartner hat und auch, dass man mal Beiträge zu spielen oder Beiträge zu, weiß ich nicht, wenn irgendwas ansteht, wenn irgendwer zum Beispiel zu einem Lehrgang eingeladen wird, dass man das einfach mal größer macht, weil darauf muss man als Verein, finde ich, stolz sein, dass man so eine starke Jugend hat und auch einfach Talente in der Jugend hat. Das war nicht so in der Vergangenheit und das wollen wir ändern. Deswegen ist das, glaube ich, eine gute Brücke, die wir da gerade schaffen.
als hättet ihr das im Vorgespräch besprochen. So hört sich das an.
Jan, jetzt sei nicht beleidigt. Reiß dich zusammen. Wir haben dich gefragt, ob du mit dabei sein willst. Da hast du lieber mit der Spitzhacke im Garten rumgepölt.
Die Tulpen waren wichtiger.
So.
Die Tulpen waren wichtiger, genau. Genau, wir sind beim Gewinnspiel, Jan.
Ja, so Geschenke. Was hast du mitgebracht? Bei uns muss man Geschenke mitbringen.
Gewinnspiel, ja, wir haben vorhin überlegt, ich habe zu Hause überlegt und ich habe keine Entscheidung treffen können und deswegen überlasse ich die Entscheidung euch. Ich habe einmal ein Trikot aus der Bundesliga. Mein Bundesliga-Trikot, ja, würde ich gerne einfach dem guten Zweck überlassen. Ja, das als erstes und als zweites würde ich mein Trikot aus der Nationalmannschaft einfach gerne spenden. Es tut ein bisschen weh, weil es mein erstes Trikot ist, aber ich weiß, es ist für einen guten Zweck und es ist für die Jugend. Deswegen freue ich mich darauf. Und ja, bin gespannt, wer es ergattert und ob es dem Jan dann passt.
Wahnsinn. Also ich bin, da bin ich überwältigt, dass du uns sowas, also eigentlich hatten wir gedacht, wir verscherbeln hier mal so einen Schund, wie der Mattes mitbringt. So eine Holzer. Und du bringst uns hier und du machst uns hier so einen, haust uns hier so einen Klopper rein. Also Wahnsinn. Also mega gut. Danke. Ich wette, da werden sich alle drum reißen. Ja, und ich hoffe es auch, dass es mir hinterher passt.
Wenn nicht, kann man es ja noch mal umändern lassen bei der Schneiderei.
Gehe ich zur Erinnerungsschneiderei am Rübke-Markt.
Damit die Entscheidung nicht bei uns beiden liegt, Jan, machen wir es doch einfach so, wir stellen beides rein, aber nur das Höchstgebot für das eine gewinnt dann. Also quasi die Bieter entscheiden selber, ob sie auf das Bundesliga-Trikot aus Recklinghausen mehr bieten oder auf das Nationalmannschaftstrikot mehr bieten, was Areta stiften würde.
Ich habe das nicht verstanden, es ist zu spät.
Das ist,
ich habe es verstanden.
Ja, du hättest an dem Vorgespräch dabei sein sollen. Ja, Areta, wir machen den Rest des Podcasts, machen wir beide.
Der Jan liegt schon also, auf der Matte.
Okay. Areta, mach ein Lied auf der Podcast-Playlist noch.
Richtig. Das ist eine ganz schlechte Ablenkung, Jan.
ja, da musste ich erstmal überlegen und das war das, was mich in der Kabine oder uns in der Kabine immer begleitet hat, wenn wir gewonnen haben. Hotel Room Service von Pitbull. Das ist einfach ein Lied, das hat sich irgendwie eingeschlichen und immer wenn wir gewonnen haben, dann kam das. Und alle haben sich erstmal irgendwie, wollten sich umziehen, wollten duschen gehen und dann kam dieses Lied und alle drehen sich um und fangen an zu tanzen. Und also wir haben immer gefeiert und dieses Lied, egal wann es läuft, da sind alle dabei. Und Jan war vorhin auch dabei. Und
ja, sehr schön. Ihr wisst, ihr kennt das Lied. Jeder hat es schon mal gehört, bestimmt. Ja, kommt auf jeden Fall mit auf unsere Hör mal zu Podcast-Playlist. Die füllt sich mittlerweile und ich glaube, ja, wir haben da schon ein paar ganz gute Dinger da drauf, die sich gerne alle unsere Hörer Riemka streamen können und in ihre Playlist packen können. Mega gut.
Wir sind bei der Schlussrunde, oder?
Zur Schlussrunde haben wir uns überlegt, da wir ja hier im Podcast schon das Thema hatten, die Palme, den Palmenwart, die Palme als Pflanze, als Symbol für die wachsende Leistungsfähigkeit, die jetzt hier einfach
die Tulpen
heute wieder auftauchte mit den Tulpen. Ich würde sie gerne wieder wachsen sehen. So. Die Abschlussfrage lautet, wenn ihr eine Pflanze wärt, welche Pflanze wärt ihr?
Oh Jan, diese Überleitung. Grimme preisverdächtig.
Welche Pflanze? Ist doch. Fällt einem da sofort was ein, oder? Wer möchte denn anfangen von euch?
Ich soll anfangen. Mhm. Ich soll anfangen. Eigentlich sollte ich den Jan anfangen lassen, aber ich glaube, so ein Benjamin oder so ein Ficus bin ich nicht. Ich bin nicht beleidigt, wenn man mich an einer anderen Stelle im Zimmer hinstellt und schmeißt irgendwie die Blätter ab. Ne? Ich glaube, ich bin so ein Affenbrotbaum. So ein massiver Stamm und dann oben so süße Früchte.
Ich glaube, ich habe zu viel Zeit in der Halle verbracht. Ich kenne die ganzen Sachen gar nicht, die du genannt hast.
Oben süße Früchte und untenrum stabil.
Alter, ja, so sieht's aus.
Das ist eine Analogie, ey. Ja, gut. Aretha, du darfst.
Ich darf, ja. Ich kann das auch gar nicht mal toppen. Soll ich da noch sagen?
Schwierig, ne?
Ja. Nein, was wäre ich denn gerne? Ich wäre ganz gerne eine Palme. Die ist nämlich immer da, wo es warm ist, bestenfalls. Und da, wo es einen Strand und Wasser gibt, da bin ich auch ganz gerne. Und dann würde ich mir auch den Merchandise-Artikel mit Riemke wünschen, und zwar eine Sonnenbrille. Und die würde ich dann tragen, wenn ich am Strand bin. Auch als Palme. Steht an jedem.
Sehr gut.
Aber eine Palme ist ja auch ein bisschen stachelig.
Ja, wenn man mir auf die Nerven geht oder im Spiel mich dreimal zu fest am Trikot zieht, dann tut's halt mal weh. Auch bei mir.
Oh, das kann ich auch.
Ich glaube, das kann jeder von uns.
Ja. Also ich, ja.
Der Jan hat ja behauptet, er wäre zu weich und die Gegenspieler würden einen großen Bogen um ihn herum rumlaufen. Er wird gar nicht mehr dazu, weil er zu langsam ist und weil er gar nicht mehr dazu kommt, die Gegner umzuhauen.
Ja.
Also jetzt bin ich gespannt, was du für eine Pflanze bist.
Ja, ich würde ja gerne wieder so dahin kommen, dass ich auch mal wieder eine erwisch. Und dazu muss ich vielleicht so Richtung Mitte ein bisschen schmaler sein. Und vielleicht muss ich oben auch mal wieder ein bisschen stabiler werden, ein bisschen breiter. Und da fällt mir einfach unsere Geigenfeige. Unsere Geigenfeige unten ein, die hat so die hat so große Blätter. Und wenn man die richtig schneidet, dann die fängt so, dann unten wird die dann so schmal und oben geht die dann halt einfach breit auseinander. So, und das ist vielleicht eine ganz nette Variante. Die sieht dann hinterher so aus wie so ein richtiger Baum, also fängt so locker an, aber hat auch so coole Blätter. Ja, also irgendwie so auch seine schönen Seiten. und geht halt oben aber stabil breit auseinander. So, da habe ich Bock drauf.
Oh Mann.
Und stylisch.
Ja.
Die Sonnenbrille.
Ja. Alles klar. Ja, es war ein wirklich schöner Abend. Wir haben sehr lange auch gesprochen und war sehr cool. Haben sehr viele Aspekte irgendwie mit reinbringen können und hat Spaß gemacht. Und jetzt ist es aber schon relativ spät. Aretha muss jetzt gleich nach Hause sprinten, damit sie noch die Ausgangssperre noch rechtzeitig ankommt.
Oha, ja.
Ja, aber dann können wir jetzt auch schon mal raushauen, wen wir so für nächste Mal einladen, oder? Ich glaube, sie hat es ja schon einmal in die Top 7 geschafft und jetzt habe ich es ja schon fast verraten. Es wird wieder eine Dame werden. Ivy, auch ein Eigengewächs.
Ja, top. Ja, ich habe mit Ivy gesprochen. Sie würde sehr gerne bei uns in den Podcast kommen. Vorausgesetzt, es gibt ein Vorabgespräch. mit dir,
ich Philipp. Sag dir nicht Bescheid.
Mit dir, Philipp. Ne, von mir war da keine Rede, wie jedes Mal. Nein, Ivy würde gerne zu uns im Podcast kommen. Seit jetzt mehreren Jahren mit mir zusammen auch an der Vorstandsarbeit beteiligt und da vor allem im Damenbereich. Hat da sehr viel irgendwie zusammengebracht und selber auch halt noch gespielt und ist, glaube ich, eine bärenstarke Torhüterin auf dem Feld und auch so eine super Person und die eignet sich auch sehr, sehr gut, um die einfach mal hier ein bisschen vorzustellen, ein bisschen auszufragen, ein bisschen was zu hören von ihr als Person.
Das was ist cool. Sie denn für eine Pflanze? Die Partypalme?
Das soll sie uns selber
erzählen. Bei den Bewegungen im Tor? Das soll sie uns selber erzählen.
Ja, stimmt, das soll sie uns selber erzählen. Gut.
Wir dürfen nicht vergessen, folgt uns auf allen Kanälen. Aretha, du kümmerst dich darum, dass unser Social Media noch professioneller wird als das, was wir bisher schon geleistet haben.
Ja.
Liked uns, abonniert uns, hört immer wieder rein,
schreibt uns,
sagt es weiter.
Folgen, liken, teilen.
Stalkt uns, genau. Kommentiert alles.
Pflanzt Tulpen vor meinem Haus.
Ja.
So.
Ja.
Schluss jetzt. Ich wünsche euch noch
einen
schönen Abend. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ja, ich beende diesen Podcast mit dem dreifach kräftigen Grün.
Weiß.
Grün.
Weiß.
Grün.
Weiß.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Hör mal zu, euer Teutonia Riemke Podcast mit allem, was ihr wissen solltet. Von A wie Vorstand bis Z wie Spielerinnen und Spieler. Oder so.